kann uns den Krieg erklären, wenn wir ihn nicht verstehen. Solange in die Ferne starren, bis wir sie nicht mehr sehen. Ein Wille ist ein Weg, doch was wir wollen, ist seine Bleibe.
Seid gegrüßt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, liebes Publikum. Eine neue Folge, drei Substantive und Alkohol. Die vierte Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Anni nickt schon in der Videoübertragung. Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind, Anni, vierte Folge. Wir haben immer noch keine Fragen erreicht, aber das ist okay. Wir können uns auch so unterhalten, glaube ich. Das ist ja... Diese Distanz zwischen uns, ne? Du in Hamburg, ich in Berlin und Corona dazwischen und drumherum, das hat ja auch was für sich. Also wir haben einfach nicht mehr, wir gehen nicht mehr einfach jeden Freitag saufen oder dienstags, was dir ja ganz wichtig war früher.
War das mir und wichtig früher? Das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, du hast immer den Vergleich zwischen Trier und Berlin gezogen, dass man in Trier halt nicht einfach mal dienstags Party machen kann, wenn man Bock hat.
Das stimmt.
Das war dir irgendwie wichtig. Ich weiß nicht, warum.
Jetzt ist es so gut. Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass man nirgendwo Dienstagsparty machen kann oder am Wochenende.
Richtig. Außer natürlich in Privatwohnungen und dann gegen das Gesetz. Ich glaube, meine Nachbarn machen das manchmal. Seitdem ich hier wohne, das ist ganz, ganz witzig. Ich sitze manchmal abends auf der Couch, schaue irgendwie Fernsehen mit meiner Freundin und plötzlich hören wir von über uns ein und ich bin ja kein Fußballfan. Keine Ahnung, ob die Fußball gucken oder irgendeine andere Sportart. In meinem Headcanon, ja, wünsche ich mir immer, dass sie einfach eine Partie Dungeons and Dragons oder Pathfinder oder irgendein Rollenspiel spielen und sich dann immer über einen kritischen Treffer freuen oder sowas. Ich habe aber die Zweifel daran, dass das passiert. Nein, was ich sagen wollte ist, dadurch, dass wir nicht mehr jeden Abend uns das Herz ausschütten gegeneinander, weinselig oder Bier- oder alkoholselig.
Eher so rumselig, aber ja.
Bierlikörselig.
Oh Gott. Obwohl, der war okay.
Der war lecker,
nicht so schlimm,
ja.
Den haben wir auch freiwillig danach noch getrunken.
Es war Bierlikör, genau.
Also vielleicht sollten wir den neuen Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht uns schon aus Trierer Zeit kennen, kurz erzählen, dass Johannes und ich einmal eine Challenge laufen hatten, nicht eine Challenge, wir haben uns so eine kleine Aufgabe gesetzt in unserer wilden Studentenzeit.
Es war quasi eine Challenge, bevor es Challenges gab.
Ja, und zwar in unserer Lieblingskneipe in Trier, ich rufe ins Simplicissimus und hoffe, es existiert noch, trotz Corona-Krise, gab es eine sehr extensive und ausladende Schnaps- und Likörkarte und wir haben uns irgendwann mal vorgenommen, alle zu trinken, nicht an einem Abend, weil das ist nicht gesund. Ich glaube, wir haben es an dreien geschafft. Und wir haben wirklich alles getrunken, auch den 70-prozentigen Rum und den wirklich widerlichen, was gab's noch? War es der Schlehen-Likör? Ach nee, Kümmelschnaps. Oh, da hat man echt danach gebrochen, so gefühlt. Und das waren schöne Abende, aber deswegen, das haben wir gerade referenziert.
Ja, das war ein kleiner Insider für Anni und mich, um die Leute abzuholen, die dieses Gefühl mögen, dass hier zwei Leute miteinander reden, die sich kennen, obwohl das natürlich komplett gelogen ist. Nein, doofer Scherz. Ich habe immer noch meinen Punkt nicht gemacht, Anni. Und der Punkt war, dadurch, dass wir halt nicht jeden Tag miteinander reden, können wir uns immer wieder schön unterhalten. So, für euch quasi, über die wichtigen Dinge.
Fun Fact ist ja auch, dass ich so ein paar Podcasts, die ich höre, oder vor allem Interviews mit Podcastern, die ich gehört habe, wo die dann meinten, wo sie auch mit Freunden quasi oder mit engeren Bekannten, wo dann so ein Podcast entstanden ist und wo dann auch irgendwann dieser Vibe entsteht, dass man sich nichts mehr außerhalb des Podcasts erzählt, damit man sich im Podcast noch was zu erzählen hat.
Wie ich in dieser Folge, Anni, übrigens.
Ja, aber genau, weil ich habe nämlich Johannes was gefragt und er meinte, das erzählt er mir später. Das heißt, ich habe jetzt hier zumindest ein Suspense. Aber ja, aber ich finde es einfach auch schön, dass wir ja nun beide auch beschäftigt sind in unserem Leben und wir immer so einen Anlass haben, dass wir uns auch länger unterhalten und dann dabei vielleicht auch sogar noch Entertainment für euch da draußen bei rauskommt. Das ist doch schön.
Nee, das ist tatsächlich ja eine der wenigen Momente in meiner Existenz momentan, an denen ich in einer geselligen Runde, also mit dir, Alkohol trinke, bewusst Alkohol trinke, mehr oder weniger. Ich meine, ich habe gestern alleine ein Bier getrunken, das war auch okay vorm Computer, aber es ist halt nicht dasselbe. Also,
was ich ja auch festgestellt habe, ist, also das klingt jetzt so, als wäre ich voll die Alkoholikerin gewesen, aber ich habe so eine Zeit lang auch nach der Arbeit so wirklich so ein Bier oder ein halbes Bier oder so getrunken. Naja, ein halbes Bier habe ich nicht getrunken, seien wir ehrlich. Niemand macht das, weil dann würde man es wegschmeißen. Aber ein ganz,
ja,
also ein
0,3er
Bier
ist ja auch okay, weißt du.
War schon 0,5er. Und was ich gemerkt habe und was ich ganz interessant fand, war, dass ich dann immer nach einer Stunde müde geworden bin. So richtig müde. Und das war natürlich eine Erfahrung, die habe ich vorher nicht so oft gemacht, weil ich selten nur ein Bier getrunken habe. Und dann habe ich damit wieder aufgehört, weil ich dachte, das ist auch doof. Vor allem, wenn man dann gerade was macht und eigentlich Bock drauf hat, das zu machen. Und dann abends ist man ja eh müde und dann noch müder wird. Und ich meine, der einzige Moment, wo ich gerade noch so in geselliger Runde Alkohol trinke, ist ja, wie du weißt, meine WoW-Runde. Wobei wir das jetzt auch erstmal eingestellt haben, nachdem sich der Vibe da so doof entwickelt hat. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Und deswegen ist das jetzt hier auch ein Highlight für mich. Es ist immer ein Highlight, aber es ist auch vor allem zusätzlich ein Highlight, weil wir dabei leckeren Alkohol miteinander trinken.
Ihr merkt also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns lieb. Jetzt habe ich vergessen, Anni, wer sollte wen nach dem Alkohol fragen?
Ich frage dich, lieber Johannes. Okay. Was trinkst du denn heute mit mir hier in diesem schönen Podcast?
Ich halte das mal, Anni, in die Kamera. Tatsächlich hatte ich vor, einfach mir irgendwie 10 Flaschen Bier zu besorgen. Aber ich wollte nicht so fancy sein heute und Rotwein trinken, so. Aber dann hat mir tatsächlich meine Freundin einen Rotwein mitgebracht von so einem Marktverkauf-Dingsbums. Und dann dachte ich mir, okay, dann kann ich das mit dir trinken. Weil das, glaube ich, auch ein okayer Rotwein ist. Das ist Weinbau, Schreiber, Spätburgunder, Kabinett, Trocken. Hier aus der Region Groß-Niedesheim.
Aus der Region bei Berlin?
Nee, ich glaube, Groß-Niedesheim ist irgendwo in der Eifel wahrscheinlich.
Okay.
6.767,25,9. Müsste ich jetzt mal googeln, was das ist. Keine Ahnung.
Ja, das ist irgendwo im Süden.
Aber für den Effekt mache ich es jetzt mal gerade auf.
Ich hab mein Getränk schon perfekt vorbereitet und zusammengegossen. Spoiler.
Trinkst du wieder rum Cola oder was?
Du hast, es ist gemein, du hast ja schon gesehen, mein Glas gesehen. Ich trinke heute nicht einfach rum Cola. Ich habe mir diesmal wirklich bewusst was Gutes gekauft. Und zwar habe ich mir eine Kaffee-Fritz-Cola gekauft, die nicht so sehr nach Kaffee schmeckt, sondern eigentlich eher so nach Karamell mit Kaffeenote, mit Espresso-Note, was ich persönlich, ich glaube, viele Menschen finden es nicht lecker, ich finde es richtig geil. Und da habe ich um diesen würzigen, karamelligen Geschmack zu unterstützen, doch wieder Captain Morgan reingekippt, weil wir diesen Monat ein bisschen auf unser Budget achten mussten und ich mir keinen guten Rum kaufen konnte. Aber es ist hervorragend. Ich habe nämlich gestern Abend schon überlegt, ob ich das vielleicht so trinke, so oder Freitag, so zum Wochenende, habe ich gedacht, nein, das ist so besonders, das hebst du dir auf für deinen Podcast mit Johannes.
Danke, Anni. Dann sage ich mal Prost.
Cheers.
Ach ja, der Wein, ja, nee, finde ich gut, den Wein. Kann man sehr gut trinken, ja. Ich weiß noch einmal kurz zum Thema Mischgetränke mit Colas. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt erzähle, aber ich bin jetzt drauf gekommen.
Mit dem
ist deine
Flow
Schuld.
So. Mit
ja.
dem Flow.
Ich habe ja in Erfurt ein Praktikum gemacht. Ich habe beim Kinderkanal gearbeitet für ungefähr so zwei Monate ungefähr. Schönste Zeit meines Lebens. Das ist gelogen, aber
naja,
war
du
sehr
hast
schön.
Schon immer
nee,
einfach
war
sehr
schön.
Positiv.
Also ich erinnere mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne daran. Man muss aber auch sagen, ich glaube, Erfurt im Sommer hat schon so ein eigenes Flair. Also Erfurt ohnehin finde ich persönlich eine sehr schöne Stadt. Und dann im Sommer nochmal, das ist ja oben, der Kinderkanal ist dann oben auf diesem ehemaligen Gartenschaugelände und so weiter. Also es ist schon sehr schön. Jedenfalls war ich dann irgendwo mal in so einem Studentenkeller-Dingsbums. Erfurt hat ja eine Uni, eine relativ kleine, aber hat eine Uni. Und habe da Whisky-Cola getrunken und die haben, glaube ich, Jim Beam und Cola gemischt und das hatte so eine sehr vanillige Note und es hat mich so ein bisschen, hat mich ein bisschen begeistert. Habe ich bisher seitdem auch so nicht wieder trinken können.
Ja, aber so schmeckt das auch ungefähr. Also so würde ich es auch beschreiben.
Deswegen.
Und, mein Freund trinkt ja gerne Vanilla Coke mit Captain Morgan. Und da hast du auch so eine krasse aromatische Note. Lustigerweise, wo du von deinem Praktikum in Erfurt erzählst, ich habe ja ein Praktikum bei Radio Lotte Weimar in Weimar gemacht. Und das ist auch definitiv eine richtig schöne Zeit gewesen. Also es war sogar kürzer als bei dir. Ich glaube, es waren 4 oder 6 Wochen. Und es war sowieso schön, weil ich da bei meiner Schwester gewohnt habe, die da noch studiert hat. Oder hat sie da schon gearbeitet? Naja, sie war auf alle Fälle in Weimar. Und die hatte die beste Wohnung, die man sich vorstellen kann. Die haben in so einer Stadtvilla, ich weiß, du weißt das alles schon, aber ich muss das ja jetzt für unsere Zuhörer auch nochmal erzählen.
Ist ja auch ein paar Jahre her. Für mich ist es, wir werden ja auch neu. Älter, wir vergessen das. Ja.
Genau, und Weimar ist ja auch wirklich klein, aber eine sehr schöne Stadt und auch eine sehr lebendige Stadt, obwohl es so klein ist, weil die ja auch so eine Universität haben und zwar auch eine relativ renommierte, zumindest Design-Universität, wenn es so in Richtung, glaube ich, vor allem auch Architektur und so geht, wegen Bauhaus und so, aber meine Schwester hat da ja visuelle Kommunikation studiert und das Tolle ist in Weimar, dass man halt total viel Altbauten hat und da gibt es halt ganz viele so freistehende Stadtvillen. Also die haben dann so 4, 5 Etagen und pro Etage ist dann vielleicht 1 oder 2 Wohnungen zu total günstigen Preisen damals noch. Und meine Schwester hat quasi in so einer Dachwohnung gewohnt, die eigentlich mal aus mehreren kleinen, also da haben sie quasi aus einer Wohnung 2 kleine gemacht. Und durch diverse Entwicklungen hat sie dann quasi die ganze Etage bekommen. Und das war so eine Wohnung auch mit Charme, weil die hatte schon so ihre Mängel. Also zum Beispiel war es da immer sehr kalt, weil die Heizung nicht in allen Räumen funktioniert hat. Das heißt, man hatte wirklich auch so ein Feeling von im Winter, man sitzt so in der Küche und im Wohnzimmer, da ist der wärmste Raum und der Rest war dann nur so zum Schlafen und Sachen wegräumen. Und gleichzeitig war es aber auch so, man hatte so einen fantastischen Blick über die Stadt und es waren halt irgendwie auch irgendwie 100 Quadratmeter dann zu einem wirklich günstigen Preis, weil sie halt auch so schlecht ausgestattet war und so schlecht isoliert. Ach, es war eine gute Zeit. Und ich habe auch echt was mitgenommen aus der Radio Lotte Weimar Zeit. Also ich habe da schon was gelernt. So, Shoutout Radio Lotte Weimar. Ich hoffe, die Leute sind noch gut aktiv und die machen weiter so gutes Programm, weil ich fand, das war für einen Regionalsender hatten die wirklich ein richtig gutes Programm. Also die haben sich sehr stark an Radio 1 in Berlin orientiert und hatten da auch irgendwie so, glaube ich, ein paar Verbindungen hin. Und das hat man halt auch gemerkt. Und da Radio 1 mein Lieblingssender ist, nach wie vor, war es echt ein guter Moment in meinem Leben.
Ja, Radio Lotte Weimar hat uns dann ja auch so ein bisschen geholfen, das uns zu orientieren, als Anni und ich das Campus Radio Trier, ich sage immer, mitgegründet haben. Also die Initiative ging nicht von uns beiden aus, das muss man ganz klar sagen. Wir haben uns da so ein bisschen reingehängt, aber für mich ist es gefühlt immer noch so ein bisschen, kann ich sagen, ich war am Anfang mit dabei und wir haben es ein bisschen mitgestaltet auf jeden Fall. Du ja noch einen Tick mehr als ich und es war schön. Ja, so.
Wie viele Minuten, 15 Minuten innen, noch nichts zum Thema gesagt? Johannes, was ist dir denn Gutes passiert in letzter Zeit?
Hast du
gute Nachrichten, die du mit uns teilen möchtest? Oder vielleicht schlechte, die du mit uns teilen möchtest? Kannst du ja auch beides zusammen sagen.
Also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Anni. Wir haben noch keine Fragen bekommen. Das ist die schlechte Nachricht oder so. Nein, den Gag habe ich ja schon letztes Mal gebracht. Nee, also es ist eine Sache ist passiert, die war sehr schön in letzter Zeit. Da musste ich auch ein bisschen an dich denken, Anni. Ich habe gutes Meringue gegessen.
Meringue?
Meringue.
Wie der Laie oder sagt.
Es war sehr schön in dem Laden, wo ich das gekauft habe, meinte ich so, ich hätte gern noch 2 Stück von dem Meringue. Hä, was? Von dem Ei. Ah, von dem Baiser. It's not the same, okay?
Isn't though? Ist es nicht einfach nur der deutsche und der französisch beziehungsweise englische
Name? Es ist ja beides französisch, glaube ich.
Ja, aber das ist doch wie Handy, was ja auch ein englischer Begriff ist, der aber nicht wirklich existiert im Englischen.
Im Prinzip ist es beides dasselbe. Es ist halt so diese Eierschaum-Zuckermasse. Ich sage immer Meringue, weil das ist, was Anni und ich damit verbinden. Das ist nämlich leckeres Zeug, das nicht so trocken ist wie so das deutsche Baiser, was man kennt. Ne? So das deutsche Baiser verbinde ich immer mit diesen trockenen, harten Eiweißbröckchen. Und wenn man da reinbeißt, dann hat man eben das Gefühl, so dass man die Zuckerkristalle, die spitzen Seiten der Zuckerkristalle merkt, wie sie über den Zahnschmelz fahren und ihn abrasieren. Das ist nicht so angenehm. Merengue allerdings, und deswegen sage ich auch gutes Merengue, ne, das bricht man so ab und dann hat man das im Mund und man merkt, wie so langsam sich das auflöst auf der Zunge und dieser Geschmack und die Süße. Eigentlich ist es ja nur süß.
Das zu essen, du Blödmann.
Es ist sehr lecker. Ich habe mich auch sehr gefreut. Also es ist ja nicht ganz so einfach in Deutschland gute Süßspeisen, naja, okay, das ist nicht so schlimm, aber gutes Merengue einfach zu bekommen, weil oft ist es eben dieses pufftrockene Baiser.
Ja, vor allem für mich ist der größte Unterschied zwischen dem klassisch deutschen Baiser, den wir alle kennen, der so in einer Blumenform gespritzt ist und weiß und trocken, dass Meringue, ich sag das jetzt weiter, weil die meistens so gooey sind, weißt du? Also die sind so ein bisschen, das ist so ein bisschen nicht ganz durch und das heißt, man hat so ein bisschen wie mit so einem Kaubonbon oder so einem Karamell im Mund und die richtig französischen, wir haben da ja sozusagen auch eine emotionale Hintergeschichte, warum wir das so miteinander verbinden. Wir haben mal zusammen so einen Roadtrip durch Frankreich gemacht und haben gekauft.
Naja, durch Frankreich.
Naja, wir sind 4 Tage durch Frankreich gefahren. Whatever, es war toll. Vor allem das Hausboot. Aber
das Hausboot, ja.
Wir sind durchs Couchsurfing, nämlich durch Zufall und mit ganz viel Glück in so einer Hausboot-WG gelandet. Und ich hatte danach echt einen der schlimmsten Kater meines Lebens, aber es war großartig. Und da haben wir auch das erste Mal in einem Laden französische Meringue oder Meringue oder Baisers gesehen. Und da gab es die dann auch noch mit so, im Englischen sagt man Toppings, also es gab dann welche, wo dann vielleicht noch Schokostücken drin waren oder Erdbeere irgendwie mit drin war oder so. Und es war scheiße teuer, aber so unfassbar lecker. Und jetzt will ich das essen.
Ich werde, also was ich auch damit immer verbinde, ist also nicht nur diese leckeren Meringue, sondern auch, dass sie auf diesem Hausboot, als schon der Abend etwas weiter fortgeschritten war, plötzlich diesen Rumtopf ausgepackt haben, der dann, glaube ich, Anni und mir den Rest gegeben hat.
Gott, wie hieß
ich weiß auch nicht mehr, wie es dazu kam, dass wir da dann einfach schlafen gegangen sind. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern.
Oh, ich kann mich ziemlich gut erinnern. Ich weiß noch, dass wir angefangen haben, dieses Zeug zu trinken. Das war Wein mit einem Likör drin. Und wie hieß das nochmal?
Cassis?
Cassis, genau. Cassis? Mit Creme de Cassis drin. Und es gibt ein oder Wein oder Sekt mit Creme de Cassis drin. Und da gibt's einen Namen für. Und ich weiß, ich kenne den Namen und fällt mir gerade nicht ein, wie dem auch sei. Und irgendwann, wir haben den ganzen Abend nur Wein getrunken, sind dann auf dieses Zeug umgestiegen. Und dann kam der Rumtopf. Und dann haben die noch angefangen, es war so richtig klischeehaft, hat die WG noch angefangen, so Quiche zu machen.
Oh Gott, ja, sie haben Quiche gemacht. Richtig, ja.
Und es war ja so auf diesem Hausboot und es waren irgendwie so 4 coole Typen und Mädels, die alle irgendwie sowas die hatten alle so Social Jobs, also der eine war irgendwie so im nachhaltige Energie-Business und die andere hat, glaube ich, irgendwas mit Menschen, irgendwas Pflegendes oder Pädagogisches.
Nee, die hat im Museum, in irgendeinem Museum oder
stimmt,
einer,
die hat
einer
im
Kunstgalerie
Museum
gearbeitet.
Ja. Sie hat im Museum gearbeitet und noch einer hat noch was anderes gemacht. Das waren alles so Berufe, die auf alle Fälle jetzt nicht so krass auf Wirtschaftswachstum waren. Und dann sind wir irgendwann, nachdem der Alkohol alle war, mit dem alten Typen, nee, den haben wir da getroffen,
shit,
mit 3-4 Leuten von dieser WG, sind wir dann 5 Boote weitergelaufen, weil das war das Bar/Tanzboot, also so ein cooler Studentenclub in einem Boot halt. Und da sind wir rein und als wir ankamen, war aber die Party schon fast vorbei und da haben wir den alten Typen getroffen, den alten Franzosen, der aber Deutsch sprach, rudimentär und ein Rilke-Fan war und haben uns total besoffen mit dem über Philosophie, über deutsche Philosophen und deutsche Dichter unterhalten und auch über Rilke. Und dann sind wir irgendwann um 5 nach Hause wieder ins andere Boot gelaufen und morgens von den quakenden Gänsen wach geworden und ich war so, und du bist dann noch Auto gefahren am nächsten Tag, weil wir weiter nach Avignon sind, das war alles in Dijon und ich war, glaube ich, die Hälfte der Autofahrt überhaupt nicht zurechnungsfähig, weil ich solche Kopfschmerzen hatte und wir keine Schmerzmittel dabei hatten.
Tatsächlich ging es mir relativ gut am Morgen, daran erinnere ich mich noch, ich will nicht wissen, warum es mir so gut ging.
Und das Schlimmste war, dass ich dann irgendwie ein halbes Jahr später habe ich mich nur daran erinnert, wie großartig dieser Abend war, aber habe natürlich den Kater verdrängt und habe dann auf so einer kleinen Party mit meinem Studentenprojekt, wo auch der Dozent, mit dem wir dieses Projekt umgesetzt haben, dabei war, dieses Creme de Cassis mitgebracht und gesagt, ey, wir müssen das trinken, es ist so lecker. Und war wieder so rack und hatte so einen schlimmen Kater am nächsten Tag. Und danach habe ich beschlossen, ich kann das nicht mehr trinken. Ich muss mir das jetzt aktiv merken, dass wenn ich das trinke, am nächsten Tag Weltuntergang ist.
Aber das Schönste war tatsächlich an dieser ganzen Reise, natürlich das Hausboot, ja, aber für mich das emotional Schönste war immer noch mit dir, Anni, und einer Stange frischem Baguette und etwas Käse und luftgetrockneter Salami, als ich noch Fleisch gegessen habe, dann in den Papstgärten in Avignon zu sitzen und diese Enten zu beleidigen. Das war wunderschön.
Oh ja, und wir haben es gegessen und haben dabei eine Flasche Wein getrunken und waren so,
Rosé, ja,
waren so perfekt angetrunken. Es war so, dass man so richtig angetüdelt war und dass man, wenn man wusste, wenn ich jetzt weiter trinke, dann eskaliert die Situation. Aber wir konnten nicht weiter trinken, weil wir nur eine Flasche Wein gekauft hatten. Das heißt, wir hatten diesen perfekten Zustand. Es war großartig. Und in Dijon hast du mir Selbstverteidigungsmoves beigebracht. Daran erinnere ich mich auch noch.
Ja, weil wir irgendwie Zeit überbrücken mussten. Und dann,
weil wir uns sogar unterhalten haben.
Irgendwie sowas.
Was war das Schlechteste an der Reise für dich, an das du dich erinnerst?
Also in Avignon sind wir auch per Couchsurfing untergekommen und das war auch schön und das hat geklappt. Es waren zwei Brasilianerinnen, mit denen wir da oder die uns da in ihrer Wohnung beherbergt haben. Man sollte meinen, vier Leute in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Frankreich, im Süden Frankreichs, ist okay. Aber irgendwie haben sie es gut gemeint und dann noch zwei weitere Leute dazu geholt und der Abend ist dann so ein bisschen eskaliert. Davon hat Anni sogar noch mehr mitbekommen als ich und das war mir dann ein bisschen unangenehm.
Oh ja, nee, aber das war es für mich auch.
Das lag, um das kurz zu erklären, das lag nicht an den beiden Brasilianerinnen, das lag nicht an uns, das lag an den beiden Leuten, die noch dazugekommen sind. Das war nicht so schön. Also es gab jetzt keinen Streit oder sowas, aber...
Nee, es war einfach irgendwie...
Hat da nicht jemand in die Wäsche gekotzt?
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es auf alle Fälle, dass dieser Typ, dieser andere Couchsurfer da... irgendwie versucht hat, da so jemanden anzubaggern und ich weiß noch, ich bin nachts dann irgendwann wach geworden und konnte die Geräusche nicht zuordnen und war halt, wirklich eine Zeit lang hatte ich Angst, dass da gerade was Schlimmes passiert und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie ich da jetzt dazwischen gehe und konnte die Geräusche aber nicht zuordnen und irgendwann gab es dann immer eine Situation, wo, ich weiß nicht mehr, was es war, aber wo sich für mich das so anhörte, als wäre es mutual und als wären, würden sie da irgendwie miteinander flirten oder Dinge tun, die man so tut, wenn man sich nett findet. Aber es war halt vor allem, wir waren ja auch einfach viel unterwegs und verkatert, was wir eben erzählt haben und so. Und es war so der Moment, an dem man dachte, boah, jetzt einfach mal schlafen wäre gut. Und das ging halt nicht, obwohl die beiden Mädels, die da in der WG gewohnt haben, echt ganz cute waren. Aber die waren halt auch so, es waren nicht so die, die dann sagen, ey, wollen wir was zusammen machen und so, sondern es war mehr so, ihr könnt jetzt hier schlafen und wir sind dann nächsten Tag bei so einem Grillen. Und man macht ja Couchsurfing eigentlich auch ein bisschen, um dann auch Leute mit Leuten was zu machen. Und ich habe danach einfach festgestellt, so ein Roadtrip würde ich sofort wieder machen und vielleicht auch nochmal Couchsurfen, aber zwischendurch müsste man wenigstens einen Abend ein Hotel mieten, um einmal so... Schlaf zu nachzuholen.
Das war ja auch eine sehr spontane Sache. Wir waren beide da gerade, glaube ich, so ein bisschen auch angenervt von unserer Situation in Trier. Wir hatten halt einfach die Zeit und ich hatte ein Auto und haben dann gesagt, ja komm, dann lass uns das machen.
Und ich hatte noch keinen Führerschein.
Innerhalb von zwei Wochen oder sowas, ne, haben wir zwei, drei Wochen haben wir das durchgezogen. Ja.
Es war ja auch nicht lang. Es war ja, wie gesagt, so eine halbe Woche ungefähr. Vielleicht so fünf Tage,
ja, also
glaube ich,
waren wir unterwegs. Ja, so vier, fünf Tage. Mehr waren das nicht.
Aber es war cool. Egal. Ja. Kleines Schwelgen in Erinnerung. Aber vielleicht ist es eine gute Überleitung dazu.
Ja, warte. Ich muss noch eine Sache sagen, was mir auch noch Schönes passiert ist. Das ist das, was ich angekündigt hatte. Ich wurde geimpft, tatsächlich.
Yay!
Ja. Die Erstimpfung hatte ich hinter mir.
Wo?
In Tegel in Berlin, in der Tegeler Impfstation. Der Flughafen Tegel ist ja zu und im Terminal C haben die das Ding halt eingerichtet und ich habe versucht, mit dem Fahrrad dahin zu fahren. Das ist schon der Rotwein, der da seine Wirkung zeigt. Ich habe versucht, da mit dem Fahrrad hinzufahren. Es hat auch geklappt, aber ich bin ein bisschen zu spät gekommen, habe die Siedlung, irgendeine französische Siedlung oder Siedlung mit französischem Namen direkt am Flughafen zusammengebrüllt, weil... Google Maps mir dann den falschen Weg gezeigt hat und das einfach nicht gut für Fahrräder ausgelegt ist, aber was erwarte ich auch. Und bin dann zu spät gekommen, aber alles okay, es ging super fix, Und an jeder Ecke stand eine halbwegs freundliche Person mit Warnweste, die einem gesagt hat, ja, gehen Sie bitte da lang, gehen Sie da lang. Es waren irgendwie 60 Schalter, von denen die Hälfte besetzt war und die konnten alles super abfertigen. Also so wünscht man sich eigentlich das Bürgerbüro, wenn man mal einen neuen Pass haben möchte. Also dieses Level an Personaleinsatz, das kannte ich bisher nur aus Japan eigentlich. Tatsächlich. Nee, war schön. Ist wirklich gut gelaufen und ich bin tatsächlich froh, dass es mit der Impfung geklappt hat.
Meine Mutter ist auch geimpft worden und die war in Treptow. Ich habe sie hingefahren, weil da kommen wir zu den Sachen, die nicht so schön sind. Meiner Mutter geht es gerade nicht gut. In die Details will ich nicht einsteigen, aber das führt gerade dazu, dass meine Schwester und ich uns immer abwechseln müssen und nach Berlin fahren. Und da wir sie aber nicht alleine lassen können, kann ich keine Freunde besuchen, weswegen ich auch niemandem Bescheid gesagt habe, dass ich in Berlin bin. Und ich habe sie jedenfalls zum Impfzentrum gefahren, was ich mich wiederum sehr gefreut hat, dass sie endlich geimpft wird, weil eine Sorge weniger in meinem Leben. Und meine Mutter war auch so, es war so krass und sie hat das dann auch beiden Menschen, mit denen sie länger zu tun hatte, gesagt, wie toll sie das findet und wie super die das machen. Und weil sie meinte auch, die waren total freundlich, es ging super schnell, es hat alles geklappt. Muss man ja auch mal sagen in dieser Zeit, ne? Wo alle immer nur meckern.
Das Schöne, was ich finde, ist, man sieht also, Deutschland kann Verwaltung, kann wirklich sowas super organisieren. Und dann fragt man sich, warum passiert das nicht? Ja. Warum passiert das nicht im alltäglichen Leben? Anderes Thema, Anni.
Ja, wobei, fand ich eigentlich ganz spannend, um nochmal jemanden zu erwähnen, über den wir, glaube ich, in der ersten Folge auch schon ein bisschen sprachen. Aladin El-Mafalani hat auf seinem Instagram-Account, finde ich, sehr schön gezeigt, was auch das Problem ist, weil er nämlich, das war vor 2-3 Wochen, da ging es um diesen ganzen Konflikt von wegen, wir haben noch so viele Beamte und die kriegen alle so viel Geld und warum funktioniert das nicht? Und dann hat er halt nochmal so ein paar Statistiken auf Instagram gepostet, die zeigen, dass eigentlich auch systematisch Stellen abgebaut wurden in den letzten 10 Jahren. Vor allem in den Behörden, um die es jetzt gerade geht. Ne? Also es kommt ja immer darauf an, auch in welche Behörde man schaut. Die Leute, so nach dem Motto, chillt doch mal alle. So toll sieht es mit unserer Verwaltung auch gerade nicht aus. Und das fand ich, also war ein sehr interessanter, differenzierter Blick.
Okay, ein Satz, mehrere Sätze noch dazu kurz. Ich bin auf ein Buch aufmerksam gemacht worden, auf welche Wege wollen wir jetzt, das ist jetzt auch nicht so relevant, ich habe schon wieder den Namen, Bodo Herold, glaube ich, ist ein Wirtschaftsingenieur. Was sind eigentlich Wirtschaftsingenieure, Anni? Ich weiß es nicht. Was machen
Ich habe Geschichte studiert, ich kenne mich mit solchen Sachen nicht aus.
Bauingenieure kann ich mir noch gut vorstellen, was die machen. Wirtschaftsingenieure, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Mann ist auch Dozent an der FH in Dortmund und so weiter. Den gibt's. Der hat im Selbstverlag ein Buch rausgebracht. Und ganz am Ende, Bodo Herold, glaube ich. Ist aber auch nicht, also tatsächlich ist das auch gar nicht so wichtig. Ich fand es nur witzig, weil du eben gesagt hast, es wurden Stellen zusammengestrichen. Er sagt halt, ja, Deutschland läuft nicht so gut und da muss man was machen. Und die meisten seiner Vorschläge kommen natürlich von einem Wirtschaftsingenieur. Also kannst du dir vorstellen, in welche Richtung die gehen. Und ich will aber gar nicht sagen, dass dass alle seine Vorschläge Blödsinn sind. Ein paar sind schon ganz gut, also beispielsweise Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. Allerdings gepaart mit, ja, mehr Parkplätze in den Innenstädten, damit die Leute bummeln gehen. Aber egal. Und ein Vorschlag von ihm oder zwei Vorschläge von ihm sind für eine bessere Verwaltung Reformation der Steuern, des Steuersystems und gleichzeitig Abbau von 50% der Verwaltungskräfte in Finanzämtern und Bürgerbüros. Dafür aber Erhöhung um 50% der Leute bei der Polizei und beim Ordnungsamt. Und ich sage nicht, dass die Polizei nicht zu wenig Leute hat. Die haben tatsächlich ein bisschen zu wenig Leute wahrscheinlich. Also je nachdem, wen man fragt. Ne? aber ich kann mir schon vorstellen, dass es helfen würde, wenn die Polizei da mehr Verwaltungskraft hat. Aber ich dachte mir, okay, also wir nehmen vor allen Dingen im Bürgerbüros, ja, Finanzamt vielleicht nicht so schlimm, aber auch die haben genug zu tun. Ich meine, die meisten unserer Steuern werden ja nicht mehr von einem Menschen geprüft, sondern nur noch von einem Computer. Und da reduzieren wir um 50%, also auch bei den Bürgerbüros, auch für sowas wie, ich möchte meinen Personalausweis verlängern oder sowas, ja. Und dann haben wir 50% mehr Ordnungsamt und mehr Polizei. Willkommen im Polizeistaat oder was? Also, Und das sind halt diese neoliberale Denke von wegen, wir brauchen einen schlanken Staat. Das sind Leute, die nicht verstanden haben, dass Bürokratie ist natürlich nervig, aber hat halt auch Vorteile.
Ja, vor allem Bürgerbüro und Ordnung, also Bürgerbüro ist ja auch eigentlich was, wo man präventiv aktiv ist, also wo Leute sich informieren können, wo sie beraten werden können, wo sie Unterstützung bekommen, wo es vielleicht auch eine gute Verweisberatung gibt, ja. Also ne, ich bin nicht gegen die Polizei, ich bin vieles, was bei der Polizei passiert nicht dafür, so, aber ich habe nichts gegen die Institution Polizei an sich. Ich habe was gegen rechte Menschen, die Scheiße bauen. Aber statt sozusagen auf der Präventionsseite mehr zu investieren, will ich mehr investieren, da wo Kontrolle und Bestrafung passiert, wo ich mir denke, so sorgen wir nicht dafür, dass es cooler läuft hier bei uns.
Nee, das war auch mein Gedanke. Weil, also, das wollte ich nur kurz dazwischen schieben, weil wir über Verwaltung gesprochen
haben. Ja, ich hab da ja auch ein bisschen mit beruflich zu tun und denke mir halt auch so, dass ich sehe halt auch, dass es einfach auch in diesen Institutionen, so viel man auch über bestimmte Sachen meckern kann, es auch einfach wirklich gute und engagierte und tolle Leute gibt, die schon auch an die Sache glauben und im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles versuchen. Und ein paar von diesen Regeln, die es gibt, also gerade wenn es zum Beispiel auch um Förderrichtlinien und so geht, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil da geht es eben um Steuergelder. Und ich finde, Steuergelder sind gemeinschaftlich Gelder, die wir hier alle beitragen. Und ich finde es okay, dass es da gute Regeln gibt, dafür zu sorgen, dass damit gut umgegangen wird. Es wäre halt cool, wenn das nicht nur bei kleinen Projekten passiert, sondern auch bei Politikern, die Masken Deals anziehen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich denke mir halt auch so ein bisschen, ich glaube einfach, dass es immer so viel Angst gibt, dass Sachen missbraucht werden, dass dann manchmal so ein bisschen der Bezug dazu verloren geht, dass manchmal auch ein bisschen Grundvertrauen ausgesprochen werden muss, damit Sachen auch schnell passieren können. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast, aber meine Gedanken dazu. Ich bin auch nicht Anti-Bürokratie. Ich glaube, also doch, was ich auch sagen wollte ist, und eine dieser Regelungen, wo ich den Eindruck habe, dass es einfach gut wäre, nachzujustieren, auch wahrscheinlich auf gesetzlicher Ebene, ist, dass man, wenn es um Prävention geht, nicht erst reagiert, wenn es der Scheiß passiert ist, sondern dass man auch, aber dann muss man halt auch Geld für Sachen ausgeben, wo man gerade nur vielleicht wissenschaftliche Beweise hat, dass es gut wäre, Geld dafür zu auszugeben, aber noch keinen gesellschaftlichen Druck ist zu machen.
Du meinst so, jetzt blödes Beispiel vielleicht, ist auch vielleicht ein bisschen ein Fantasiebeispiel, aber du meinst sowas wie zum Beispiel eine Pandemieprävention.
Ja, also weißt du, wenn es einfach ganz viele Forscher sagen, dass potenziell sowas passieren kann, wäre es halt schon cool, dann auch die entsprechenden Ämter rechtzeitig mit Plänen und Personal auszustatten, damit die so dann ungefähr greifen können.
Wenn man so vor ungefähr 5 bis 6 Jahren mal so ein Planspiel gemacht hat und dann festgestellt hat, wir sind überhaupt nicht gut vorbereitet.
Zum Beispiel, so. Und dann wird, aber in so einer Situation werden dann da Stellen weggekürzt, weil braucht man ja gerade nicht akut. Und dann sitzt man vielleicht 5 Jahre später in einer Situation, wo man das Gefühl hat, haben die Leute einen Plan, was sie da gerade machen.
Naja, wahrscheinlich schon, wenn du Wirtschaftsingenieurwesen studiert hast, dann hast du schon einen Plan davon, was du machst. Das Problem ist, du hast keine Ahnung davon, was für Konsequenzen das in der Gesellschaft hat, weil dein Blick wahrscheinlich nur auf Technokratie basiert. Okay, lassen wir das.
Aber weißt du, was ich gerade dachte? Vielleicht können wir das.
Machen wir weiter bei dem Thema.
Nein, ich will gar nicht zum Thema sagen. Ich wollte nur sagen, wir wissen beide ja gerade nicht so richtig, was ein Wirtschaftsingenieur macht. Und wir könnten jetzt natürlich einfach googeln. Aber was hältst du denn davon, wenn wir das nicht tun, sondern
find
jetzt
gut
unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, wisst ihr, also so in der Werbung nennt man das ein Call to Action. Und jetzt also quasi unsere
oder CTA
Zuhörer fragen, ihr Menschen da draußen, wisst ihr denn, was ein Wirtschaftsingenieur ist? Könnt ihr uns nicht sagen, was die machen? Dann würden wir uns freuen.
Und dann würden wir halt im nächsten Podcast auch kurz reinwerfen, was das so ist.
Was das so ist, abstrakt vielleicht auch sagen, wer es gesagt hat, wenn die Person das möchte. Wenn sie das nicht möchte, dann bleibt es natürlich eine anonyme Person. Und all der Fame, der euch bei unserem Podcast den 2 Leute hören, aber nee, finde ich gut. Vielleicht, ich bin mal gespannt, vielleicht kommt ja was an. Ihr erreicht uns ja über diverse Kanäle, per E-Mail, per Twitter. Das verlinken wir ja auch immer.
Die E-Mail-Adresse, ich sag sie nochmal, weil manchmal hört man das ja auch unterwegs und kann es vielleicht gerade nicht nachhören, aber denkt sich, ah, warte, das schreibe ich mir auf und holt dann so einen Bleistift raus, den man zufällig dabei hat. Und,
damit die Brieftaube dann die E-Mail bringt.
Alkohol. So wie das Wort.
Wie das Getränk, was beschwipst, macht.
Richtig. alkohol@darangehtdiewelt zugrunde.de. Ich gucke gerade mal, wie viel Alkohol dieser 12%. Okay, habe ich irgendwie mit weniger gerechnet.
Also mein Rum kickt auf alle Fälle.
Ja.
Okay, aber wir haben jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde darüber geredet.
Ich wollte dich jetzt fragen, Adi, was ist dir denn Schönes passiert? Das mit deiner Mama ist ja nicht so schön.
Dass meine Mama geimpft wurde. Das ist schon
okay,
was Schönes
das ist schön.
Für mich.
Okay, das ist gut. Dann, so, jetzt Thema des Podcasts.
Genau, wir haben eigentlich ja gedacht, also beim letzten Mal haben wir gedacht, wir fanden es irgendwie ganz schön, so ein Thema zu haben, was den Podcast zusammenhält, was natürlich nur funktioniert, wenn man nicht schon eine halbe Stunde über was anderes geredet hat. Nichtsdestotrotz will ich Johannes schon seit der ersten Folge eine Frage stellen und die hat nie so richtig reingepasst und heute wird der Moment sein, in dem ich diese Frage stelle. Die kommt jetzt aber noch nicht, weil wir müssen das jetzt erstmal noch so ein bisschen vorbereiten. Aber wir haben gedacht, heute als so ein bisschen, als so ein Überthema über Träume zu sprechen.
Also Wünsche, Lebensentwürfe in dem Sinne.
Genau, also nicht über, was wir nachts machen, wenn alles gut läuft, sondern, also träumen.
Das geht ja auch keinem was an, Anni.
Jetzt hast du es wieder in eine Richtung gedrängt, wo ich mich frage, wollen die Zuhörer das und Zuhörerinnen?
Ich will es auch nicht, also ich bin da ganz auf der Seite unseres Publikums.
Es geht mehr so ein bisschen um so das, was wir uns wünschen und vorstellen für unsere Zukunft. Ganz konkret oder abstrakt, das ist ja immer so dem selbst überlassen. Und ich finde das einfach interessant, weil ich glaube, darüber haben wir noch nie geredet seit in den letzten 15 Jahren, die wir uns kennen. Ja, Johannes, wir kennen uns jetzt auch schon, glaube ich, fast 15 Jahre. Das ist krass, oder?
Es gibt so Perioden oder so Momente,
ja,
da denke ich...
10, 24, ja.
10. Nee, es ist schon, also genau genommen müssten es jetzt 12, dieses Jahr wären es 12 Jahre. Ich bin 2009 zurück nach Trier gekommen, das war dann auch die Zeit, in der das Campusradio gestartet ist und da müssen wir, in der Zeit müssen wir das erste Mal...
Ich erinnere mich an das dann
einen so gemeinsamen Abend verbracht haben im, wie hieß es noch?
Zapotex.
Zapotex, richtig.
Wir reden jetzt nicht weiter, was noch alles passiert ist an dem Abend. Aber es war die Geburtsstunde von
Reden. Du hättest auch schweigen können.
Es war die Geburtsstunde von Reden wir über, unserer Radiosendung, die zu unserem Podcast führte, die wiederum dazu geführt hat, dass wir jetzt wieder podcasten. Genau. Und
immer noch die beste Sendung auf dem Campusradio.
Immer noch.
Ich weiß nicht, wie es heute ist. Die machen auch ein gutes
Ding. Die machen auch ein gutes Ding. Obwohl ich ein bisschen traurig war, als sie unser Corporate Design haben fallen lassen, was wir entworfen haben. Aber gut, Entwicklung.
Das ist, ja, eben, Entwicklung. Das sind neue Leute, die machen halt neue Sachen, ihr eigenes Ding. Das muss man ihnen lassen. Das ist auch okay.
Genau. Und ich glaube, da haben wir uns noch nie so richtig bewusst drüber unterhalten. Das heißt, was ich dich jetzt als erstes frage, es ist, in Klammern, es ist immer noch nicht die Frage, die ich eigentlich fragen will. Hast du überhaupt sowas wie Träume? Also so klassische, als Kind so, was willst du werden? Ich möchte unbedingt Astronaut werden, Träume. Oder so, in meinem Leben muss ich das erreicht haben, damit ich glücklich bin, Träume.
Also ja, ich glaube, wir alle haben Träume. Bei mir ist es so ein bisschen zwiegespalten zwischen das, was ich sein will und der Mensch, der ich sein will. Das sind ja zwei etwas verschiedene Sachen. Und ich glaube, ich meine, wir haben alle natürlich auch Träume gehabt manchmal. Mein Traum war es, kurz vor meinem Abitur, war es mein Traum, ein Notfallarzt zu sein, so wie damals bei Emergency Room. Ja, ich wollte der Mensch sein, der auf dieser Bahre den Menschen gerade wiederbelebt, während die gesamte Bahre in die Notaufnahme geschoben wird. Ein Held wollte ich sein. Mit medizinischen Kenntnissen und dann habe ich ein bisschen im Krankenhaus gearbeitet und gemerkt, nee.
Maybe not.
7 Jahre Studium und dann noch irgendwie 3 Jahre Assistenzarzt und alles mit 24-Stunden-Schichten und so weiter, weil für mich war immer klar, ich will ins Krankenhaus, war halt wie im Fernsehen und ja, dachte ich mir, nee, ich glaube, nee, nicht für das Geld.
Das denken sich ja leider viele Leute, ne? Obwohl es ja eigentlich total wichtige Jobs sind.
Aber etwas, was sich gehalten hat, um jetzt mal konkret auf die Frage zu antworten, also etwas, was sich gehalten hat, ist der Wunsch auf jeden Fall, immer noch mal so ein bisschen, ja, kreativ, vielleicht halt auch kreatives Schreiben, Geschichten zu erzählen und damit eventuell sogar Geld zu machen irgendwie. Vielleicht nicht als Hauptjob, wobei das sehr anstrengend ist, das nebenbei zu machen. Also das ist definitiv, glaube ich, immer noch ein Traum, den ich hege und an dem ich überhaupt nicht arbeite. So wie wir alle.
Aber ist es nicht das, gehört das nicht zu einem Traum dazu, dass es gar nicht darum geht, dass man ihn erfüllt, sondern dass man darum geht, dass man ihn hat? Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ne, der Weg ist das Ziel und so weiter, Buddhismus, bla bla. Aber aus der Erfüllung von Träumen kannst du ja, oder zumindest den Schritten dahin, kannst du ja für dich Bestätigung und Selbstvertrauen ziehen und so weiter. Und wenn du dieser Sache immer nur hinterherläufst und keine Fortschritte machst, dann kann dich das auch ziemlich runterziehen.
Das ist wie, habe ich neulich gelesen oder mich mit befasst, weil ich ja so ein bisschen vor so 2 Jahren auf diese Bullet Journal Train aufgesprungen bin, was ich als was ganz Positives empfunden habe, weil das erste Mal in meinem Leben ist, dass ich sowas wie ein Tagebuch führe, und zwar nicht, weil ich jetzt unbedingt tolle Tagebücher führen will oder weil ich denke, ich schreibe großartige Gedanken auf, sondern weil ich dadurch einen Weg gefunden habe, Erinnerungen für mich festzuhalten, was eine Zeit lang für mich keine Priorität hatte, aber mittlerweile bin ich einfach an einem Punkt, an dem man älter wird und merkt, man erinnert sich natürlich an Sachen, aber man vergisst auch, also bei mir war es schon immer so, ne, wenn du so in Kategorien denkst und du hast so 1 bis 10 oder so, ne, und an 1 bis 2 erinnerst du dich irgendwie immer und 3 bis 5 auch noch, aber so 6 bis 10 verschwindet halt irgendwann, wenn du nicht irgendwie immer wieder dazu angeregt wirst, daran zu denken. Und ich finde es total schön zu wissen, dass ich durch mein Leben blättern kann irgendwann mal und eben 6 bis 10 auch finde und einfach auch für so Reflexionen. In dem Zusammenhang, gerade beim Bullet Journaling, ist auch das Thema Habit Tracker, also so, wenn man seine Gewohnheiten irgendwie im Blick behält, ne, also so, da geht es dann halt auch viel um so Gesundheitsaspekte und so ein Thema, was für mich jetzt nicht so funktioniert. Und was ich ganz interessant fand, als ich neulich irgendwie ein Video dazu gesehen habe, wo es eigentlich nur darum ging, wie man sowas einfach so auf einer Design-Ebene entwickelt, war dieses, dass Habit-Tracker eben auch diesen gegenteiligen Effekt haben können. Nämlich, wenn du so eine Liste hast, wo du, weiß ich nicht, wo es dir darum geht, jeden Tag was Gesundes zu machen, ne? Und du schaffst 10 Tage nicht, es zu tun, warum auch immer. Dann hast du halt auch was dich daran erinnert, dass du 10 Tage lang scheiterst, weißt du? Und es hat, also, und das fand ich halt ganz interessant. Und ich glaube, bei Träumen ist es ähnlich, ne? Es kann halt voll der Motivationsmotor sein, aber es kann halt auch was sein, was dich richtig runterzieht, weil du die ganze Zeit denkst, ich habe nicht erreicht, was ich erreichen wollte.
Ja, ich glaube, das ist so ein typisches Verhältnis der Deutsche und der Idealismus. Nein, aber ich glaube, das verhält sich so ein bisschen ähnlich, ne? Also wir brauchen diese Ideale, wir brauchen diesen Traum, um uns so ein bisschen im Leben zu steuern, aber uns sollte auch klar sein, dass wir diesen Traum wahrscheinlich so, wie wir ihn haben, nicht erfüllen können. Und ich meine, ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich nicht so weit kommen werde, dass ich dann mal irgendwas wirklich veröffentliche in Buchform oder sowas, in gedruckter Buchform. Ich meine, streng genommen kann ich schon sagen, habe ich, ne? Ich schreibe ja diese Videospielübersichten für das Science-Fiction-Jahrbuch, und da steht da auch mein Name, und ich habe ja auch im Katademos-Journal mitgearbeitet. Das waren ja auch dann Printprodukte. Also es ist immer schön, das zu sehen, aber irgendwann quasi so mein Namen oder ein Pseudonym irgendwie über einem Buch zu prangen, das nicht irgendwie im Selbstverlag oder so verlegt würde, sondern halbwegs professionell. Das wäre schon irgendwie schön, aber ich weiß halt nicht, ob ich die Ressourcen dazu habe.
Das machen wir dann, wenn wir alt sind.
Ja, das nehme ich mir auch.
Und arm in
vor.
Rente. Und kein
das nichts ist, mehr zu tun hat. Okay, ein Traum ist tatsächlich von mir, was damit zu tun hat. Ich möchte später, wenn ich im Altenheim bin, möchte ich mit den ganzen anderen alten Leuten zusammen eine Pen and Paper Runde machen.
Ich muss auch sagen, einer meiner, also um vielleicht mal die Frage für mich zu beantworten.
Ja, ich wollte gerade, aber du moderierst dich selber an, ist auch okay.
Sorry.
Nee, ist ja in Ordnung.
Ich habe
eh das Gefühl, sorry, mach.
Haben wir kurz Selbstzweifel? Willst du darüber sprechen, Johannes? Hier ist der Moment, wo du das reflektieren kannst. Ich höre dir gerne zu.
Nee.
Okay. Du weißt, nichts ist schlimmer, als seine Probleme zu verdrängen. Das hat Kafka schon gesagt. Und am Ende werden wir alle zum Käfer.
Nee, es ist alles gut. Guter Mann, der Kafka.
Der auch ein bisschen traurig, sein Leben und so. Aber,
ja, natürlich. So, jetzt bitte.
Ja. Die Aufregung. Ich muss sagen, ich hab wirklich gerade auch noch mal drüber nachgedacht. Und also erstmal bin ich ja so eine ekelhafte Optimistin, ne, die immer der Überzeugung ist, wenn ich wirklich was will, dann kriege ich das auch hin. Deswegen, ich weiß, ganz ekelhaft, ich finde es auch doof. Deswegen, ich glaube, was mich immer unterschieden hat von anderen und wo ich andere Leute auch so drum beneidet habe, ist, ich hatte nie einen fokussierten Traum. Also so dieses... Ich will werden. Und damit meine ich jetzt nicht die Kinderphase, sondern es gibt ja Leute, die einfach auch, ob sie es wollen oder nicht, aber weiß ich nicht, so im Teenie-Alter irgendwie eine Leidenschaft entdecken und dann wissen, das will ich machen. Also Musiker, gutes Beispiel, ne? Das ist meine Leidenschaft, ich will Musiker werden. Und ich denke mir, das hatte ich nie. Ich hatte immer so 10 halbgare Träume parallel. So, das Ding ist halt, und ich habe dann aber immer so phasenweise Sachen gehabt, wo ich dachte, nee, ich will das jetzt schaffen. Und das war dann aber immer schon so, fast schon so konkret. Also, es gab ja so eine Zeit lang, wo wir ja auch ganz, ganz konkret miteinander darüber nachgedacht haben, Drehbücher zu schreiben. Und nach wie vor ist es auch irgendwie ein Traum von mir, dass wir das machen. Aber ich weiß auch, dass das wahrscheinlich ein Traum ist, der eher dazu da ist, unsere Freundschaft zusammenzuknüpfen.
Also Anni, nee, tatsächlich Jan und Nippes und...
Philipp.
Philippa,
stimmt, wir haben sie dann zur Frau gemacht.
Ja, ja.
Die Zombie-Kalypse.
Die begleiten mich bis heute.
Ja, und ich muss
nicht bis heute.
Bis heute muss ich daran denken, wie wir das, die Küche, in deren WG uns vorgestellt haben, jedes Mal, wenn ich irgendwas mit der Antilopen-Gang höre. Wegen
erstens,
dem Lied
Fizioni. Ja, ja. Und ich meine, für mich ist der Waschsalon, den wir beide entworfen haben, auch immer noch eine Idee. Und wir gehen da jetzt nicht näher drauf ein, weil irgendjemand könnte diese Idee klauen, ihr Schweinchen.
Alter, wir sollten das mal wieder in Angriff nehmen.
Ja.
Lass uns mal so ein, in meiner Arbeit sagen wir immer, einen Joe Fix machen, wo wir dann wieder dran zusammen dran rumdenken.
Mach mit dir keinen Joe Fix, Anni. Wir sind hier nicht auf Arbeit.
Und so ging es mir, als ich angefangen habe zu studieren, wollte ich unbedingt im Museum arbeiten. Dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, Archäologie ist scheiße, ich und das Museum, wir werden nicht miteinander klarkommen. Weil man ja in den seltensten Fällen Museen hat, wo es wirklich nur um historische Quellen geht, sondern es ist ja immer ein Mix, ne? Also du hast immer vor allem archäologische Quellen, weil du da natürlich Sachen hast, die du einfach anfassen kannst, also nicht anfassen solltest, aber die sich anfühlen, als könntest du sie anfassen, wie Vasen und Statuen und weiß nicht was. Oder es sind kunsthistorische Museen, wo es um Bilder geht. Aber du hast ja in den seltensten Fällen wirklich Museen, wo es nur um den Historie-Geschichtsanteil geht oder du hast dann sowas wie das Leben von Kafka und dann hast du natürlich dann auch irgendwie die Bücher und vielleicht irgendwelches drumherum, aber dann hast du immer auch noch andere Quellen mit drin.
Du warst mal im Magazin des Landesmuseums in Trier?
Ja. Nee.
Nee?
Nee.
Also ich hatte da einmal eine Führung drin und damit sich die Leute das vorstellen kann, also ne, Archäologie, wir denken, das ist so mit Lederjacken und Hüten und Peitschen. Nee. Archäologie ist das Magazin im Landesmuseum Trier, wo kilometerlang Schränke liegen, wo Tonscherben drin sind.
Archäologie ist, dass du dich mit Leuten 3 Stunden darüber unterhältst, wie die Locken auf irgendwelchen Büsten sind, um zu datieren, ob sie aus 283 oder 290 vor Christus sind. Ich habe Archäologie studiert. Weil ich in der letzten Woche, bevor ich im Rahmen meines Magisterstudiums, im Rahmen des Magisterstudiengangs, ohne auf Bachelor zu wechseln, umwählen konnte, eine Entscheidung treffen musste und ich mit meinem Bauchgefühl gegangen bin. Und das Bauchgefühl war definitiv von Indiana Jones beeinflusst. Beziehungsweise von den Fächern, die es in die engere Auswahl geschafft haben, war es Germanistik, Philosophie, klassische Archäologie, also griechische und römische Geschichte, und Kunstgeschichte waren. Von diesen 4 war es definitiv die beste Wahl. Weil, obwohl Philosophie wäre vielleicht auch noch was gewesen, ich hätte einfach Soziologie machen sollen, das hätte super zu mir gepasst, wollte ich aber nicht, weil mein Ex-Freund Soziologie studiert hat und ich dachte, ich will nicht das gleiche studieren wie mein Freund. Aber, was ich damit sagen will, ist, Archäologie ist nicht Indiana Jones.
Nee, ich meine, es ist auch spannend und wenn man halt einer von den wenigen Leuten ist, die das Glück haben, wirklich mal so eine Ausgrabung mit durchzuführen und zu leiten und so weiter, dann, nee.
Nein, Leute.
Okay.
Nichts. Ich musste ein Grabungspraktikum machen und dieses Grabungspraktikum bestand daraus, dass ich mit ganz vielen anderen Leuten, die ich größtenteils nicht so mega sympathisch fand.
Sagen wir mal so, der Archäologiestudent an sich und ich...
Der klassische Archäologiestudent.
Der klassische Archäologiestudent an sich und ich gender das hier bewusst nicht, ist so eine Nummer für sich, ne? Also Leute, die das dann halt schon committend machen, die haben einen besonderen
Fokus. Die können sehr gut mit Scherben und Büsten. Mit Menschen ist es immer schwieriger manchmal. Wie dem auch sei. Und du hackst und stichst und haust hauptsächlich mit groben Dingen auf der Erde rum und versuchst, Sachen auszugraben. Wenn du Glück hast, findest du mal eine Münze oder eine Scherbe, die dann freigedingst wird. Aber es ist schon... Und du musst halt schon auch viel so Vermessungswahnsinn und so machen. Und es ist schon viel im Dreck wühlen. So. Und es ist ja okay, aber es ist halt nicht... Es ist, wie gesagt, nicht Indiana Jones, sondern es ist eigentlich ein bisschen mehr Bauarbeitermäßig. So. Und nichts gegen Bauarbeiter. Ich finde es total cool, wenn man Sachen bauen kann, um Gottes Willen. Aber meine Erwartungshaltung war einfach eine andere.
Ich glaube, die Erwartungshaltung von 95% der Leute, die Archäologie studieren, ist eine andere.
Naja, und das habe ich dann jedenfalls relativ schnell gemerkt, dass das mit mir und dem Museum wahrscheinlich nichts wird. Zumal das Museumsbusiness in Deutschland auch schon echt eine exklusive Community ist und da kommst du halt auch nicht so schnell rein.
Ich habe ja bevor ich das Studium angefangen habe, auch ein kleines Radiopraktikum gemacht bei einem Lokalsender und da hatten wir, der Mensch, der die News gemacht hat, der hat tatsächlich auch, ich glaube, Geschichte oder Archäologie oder sogar beides studiert. Ich hatte ihn mal gefragt, so, weil ich das auch überlegt hatte und der meinte, ja, also Archäologie wirst du wahrscheinlich dann in einem Museum enden und das Problem ist, irgendwann bist du das Museum und da kommst du dann halt nicht mehr raus. So, dann wirst du nämlich dann ausgestellt.
Und dazu kommt so, noch, dass selbst wenn du der Archäologe bist, der nicht im Museum sein will, sondern der ausgraben will, dann muss man jetzt auch einfach mal festhalten, dass zumindest in der klassischen Archäologie, weiß nicht, ob da jetzt sich in den letzten 5 Jahren was verändert hat, aber eigentlich der Trend existiert, nicht mehr auszugraben, weil Ausgraben halt auch immer Zerstörung ist, weil egal, selbst wenn du alles mit einem Pinsel wegpinseln würdest, ist es halt einfach so, dass du die Erde veränderst und sobald die Ruinen freigelegt werden, sie dann auch zerstört werden und man ja eigentlich sicher gehen will, dass auch in 30, 40, 50, 100 Jahren die Archäologen noch auf diese Gräber und Stellen zurückgreifen können, um ihre eigenen Forschungen zu machen.
Was ich ganz interessant fand da, ist Eric Klein, das ist ein US-amerikanischer Archäologe, sein Hauptgebiet ist vor allen Dingen so Ende der Bronzezeit, ja, also so um 1200 vor, das, was man in den USA biblische Archäologie nennt, also eher Archäologie des Nahen Ostens wäre es quasi. Er meinte, naja, teilweise lassen die, die Grabungen lassen bestimmte Bereiche, von denen sie wissen, da ist noch was, lassen die unangetastet, weil man weiß, in 20, 30 Jahren kommen vielleicht neue Kolleginnen und Kollegen mit neuen Techniken, die weniger invasiv sind als das, was wir haben. Also man muss sich das tatsächlich mal so vorstellen, ne? Als Heinrich Schliemann damals in Troja, nach Troja gegraben hat. Ich wollte gerade ein bisschen angeben mit Sachen, die ich doch nicht gut genug wusste.
Ich weiß, ich kenne es.
Ja, aber...
Die Ilias ist ja das Buch.
Ja, aber das ist ja, Troja hat ja aber auch irgendwie so einen ähnlichen Namen.
Na, Troja, ja, whatever. Also ich meine, Troja wird, glaube ich, im Original anders ausgesprochen, aber Troja ist schon Troja.
Was der jedenfalls gemacht hat, ist, der ist auf diesen Hügel gegangen und hat die Hälfte des Hügels quasi, der hat dann eine Schneise reingeschlagen und dann geguckt, oh, hier ist was und hier grabe ich weiter. Und da ist halt so viel kaputt gegangen.
Und was du ja auch nicht vergessen darfst, und das ist ja was, das ist mir ja erst so in der Mitte, gegen Ende meines Studiums, naja, es war ja schon vorher bewusst, aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto schlimmer ist es ja eigentlich. Also zum Beispiel, ich musste halt nicht nur ein Grabungspraktikum machen, sondern ich musste auch so eine Expeditionsreise machen. Also wo du irgendwo hinfährst und dir quasi wirkliche Ausgrabungsstätten oder Museen anguckst, um halt noch mehr unterschiedliche Sachen zu sehen. Und wir sind dann halt in die Türkei gefahren und haben uns quasi an der Küste uns einzelne Stellen angeguckt und waren dann unter anderem auch in dem Museum, wo eigentlich, wenn man es regional räumlich sieht, Pergamon sein müsste. So, ne? Weil das quasi bei Pergamon war. Ist halt nicht. Ne? Du hast halt ein Museum.
Der steht ja woanders.
Über den Ort. Und wenn es um den Pergamon-Altar geht, hast du halt einfach nur gute Fotografien auf großen Metallfronten oder so. Also so, ne, schon so menschengroße Metalltafeln, wo das drauf gedruckt ist. Weil der fucking Pergamonaltar von irgendwelchen Berlinern geklaut wurde und nach Deutschland gebracht wurde. Und das ist halt leider mit der gesamten Archäologie dieser Zeit so, dass ganz viele von den großen, also es ist halt einfach unfassbar viel kultureller Kunstraub passiert und der, wo ja bis heute auch gestritten wird und wo sich natürlich die europäischen Museen wehren, es ist halt also alles überschattet von der kolonialen Geschichte und das macht dann halt auch nur so Semi-Spaß, ne? Und heutzutage ist es natürlich so, dass die Sachen dann da verbleiben oder in die Museen vor Ort kommen, aber nichtsdestotrotz hat diese Disziplin ein Erbe, weil die erste Generation, sozusagen die Archäologen der ersten Stunde, einfach besseren Kunstraub betrieben haben. Und wie gesagt, also da ging es ja, anderes gutes Beispiel ist Pompeji, ne? Die ausgegrabenen Häuser von Pompeji, was halt mega beeindruckend ist. Ich habe meine Abschlussprüfung unter anderem auch zu den pompeianischen Wandmalereien gemacht, weil das auch, wo ich auch einen Vortrag zu gemacht habe und in meinem Studium. Und das ist total beeindruckend, das zu sehen, weil du siehst halt einfach Sachen, die 1000 Jahre alt sind und da stehen und weiß ich nicht was. Aber gleichzeitig ist es so, dass die jedes Jahr mehr verwittern, weil man sie aus der Erde geholt hat und in 50 oder 100 Jahren sich das vielleicht niemand mehr angucken kann, sondern nur noch Fotos aus den 80er Jahren hat. Ne? Und weil diese erste Generation der Archäologen einfach auch und auch es eine Zeit lang so einen krassen Trend gab, vor allem, glaube ich, in den 50er und 60er Jahren, das dann halt zu so anschaulichen Städten zu machen, zu so Freiluftmuseen. Ne? Und das ist, tut natürlich diesen historischen Städten überhaupt nicht gut. Und da fragt man sich natürlich die Verantwortung des Wissenschaftlers. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man ja auch immer rechtfertigen muss, warum es Wissenschaft gibt. Und da ist natürlich dann immer so Entertainment ein Argument.
Nee, ich musste da gerade denken, die Höhlen von Lascaux haben ja dasselbe Problem. Ne? Also alle so die ganzen urzeitlichen Höhlenmalereien, die, weil die Höhlen jetzt durch massiven Tourismus im Grunde genommen viel feuchter sind, als sie eigentlich und wärmer sind auch, als sie eigentlich waren, blättert halt langsam quasi die Farbe ab. Also ich glaube, Lascaux ist auch gar nicht mehr zugänglich, sondern das ist quasi jetzt in einem kleinen Museum oben drüber gebaut in diesen Höhlen. Also das ist definitiv ein Problem, ja. Aber es ist halt gleichzeitig auch, wie du beschrieben hast, ne? Also sowas wie diese Wandmalereien. Ich hatte das mal mit einem Granitkopf aus Ägypten. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, aus welcher Epoche in Ägypten der stammt. Gibt ja mehrere, ne? Grob gesagt altes, mittleres und neues Reich und dann die Zwischenzeiten und dann die Ptolemäerzeit. Anderes Thema.
Du weißt so viel, Johannes.
Ja, ich hab's gerade, ich fand gerade es eigentlich, ich wusste gar nicht, dass du über die pompeianischen Wandmalereien einen Vortrag gehalten hast und ich trauere um die Gelegenheit, mit dir darüber abzunörden.
Es ist nicht so
aber
spannend.
Was? Nee, eigentlich.
Es ist,
sagen wir, sie sind schweinischer, als man glaubt.
Genau, darüber habe ich meine Abschlussprüfung gehalten, wie schweinisch die pompeianischen Wandmalereien sind. Naja, ich muss sagen, was ich halt interessant finde, ist ja, dass die Archäologen immer, die haben ja nicht, also aus vor allem dieser Phase gibt es ja einfach nicht so viel. Und dann werden halt immer so wilde Interpretationen gefahren und dann guckt man da manchmal so drauf und denkt, Leute, ihr könntet auch einfach sagen, wir wissen es halt einfach nicht.
Ja, im Zweifel kultisch.
Im Zweifel ist alles kultisch, genau. Nee, das Geilste war, dass ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber da ging es um irgendeinen Mars-Tempel in Griechenland und dann gab es so eine ganz wilde Theorie, dass es da irgendwie Inspiration von so einem römischen, also wirklich auf dem italienischen Festland heutzutage quasi, irgendwelche Verbindungen gab und du hast das so gelesen und hast du gedacht, es gibt keinen Beweis dafür.
Das ist archäologisch nicht belegt. Können wir ja so nicht.
Ja, aber die Archäologen können halt auch immer nur die gleichen 10 Quellen angucken, außer es wird eine neue Münze irgendwo ausgegraben. Also.
Nein, aber was ich halt wirklich faszinierend finde an Archäologie und auch an Geschichte, ist halt, wie gesagt, ich hatte diese Begegnung mit diesem ägyptischen Steinkopf, der mich da so angelächelt hat und in dieser Ausstellung in Wien war das jetzt, keine Ahnung, warum das jetzt da war, aber ist egal. Und ich dachte mir, diesen Steinkopf, den hat halt wirklich ein Mensch vor 3000 Jahren, 3500 Jahren gemeißelt und der ist jetzt hier. Also es gibt tatsächlich etwas, was, also in Form dieses Kopfes gibt es etwas, was zwei Menschen quasi über die Jahrtausende verbindet, und dass diese Sachen wirklich geschaffen wurden von Menschen, die nicht wir waren, aber die wir waren und die auch gleichzeitig nicht wie wir waren. Es ist kompliziert. Genau wie die pompeianischen Wandmalereien. Da hat sehr wahrscheinlich ein Sklave oder eine Sklavin das da an die Wand gehauen und seine Mühe, seinen Alltag, seine Erfahrungen da mit hineingebracht. Und das, finde ich, ist der faszinierende Gedanke einfach. Weißt du, dass diese Sachen uns über die Jahrtausende verbinden.
Es ist, und so finden wir wieder den Weg zurück zum Thema.
Oh Gott, was kommt jetzt? Anni, ich bin gespannt.
Naja, dass du dann auch denkst, dass das ja oft auch die Träume sind von solchen Künstlern, dass sie in 2000 Jahren noch existieren und vielleicht eben auch, und gleichzeitig aber auch, die da genauso gestanden haben wie wir auch, nämlich sie hatten gar keinen Bock zu arbeiten, aber sie mussten arbeiten, weil sie müssen Geld verdienen und nervige, also ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die da in diesen pompeianischen Häusern gewohnt haben, auch weil die ja zum Teil relativ, also du siehst quasi an der Qualität der Wandmalerei auch, wie viel Geld die Leute wahrscheinlich hatten und mit welchen Techniken sie gearbeitet haben und so weiter. Und dass sie dann vielleicht auch dachten, Mensch, ist der Auftraggeber hier nervig und jetzt hat er gesagt, er will es rot haben, jetzt will er es doch blau und weiß ich nicht was. Und das finde ich halt so, das finde ich so faszinierend, ne? Dass wir jetzt hier sitzen und wir unterhalten uns über diesen Mist hier. Und wie gesagt, das hören jetzt vielleicht zwei Leute, aber in 100 Jahren findet durch Zufall jemand vielleicht diese Datei, weil sie irgendwo hängen geblieben ist und hört sich das an. Weißt du, bei Cowboy Bebop, bei der Anime-Serie, gibt es doch irgendwann so eine geile Szene, wo sie irgend so eine alte...
Sie finden eine Videokassette. Ich hab die Serie neulich nochmal geguckt.
Ja, genau. Und wenn sie diese Videokassette finden, dann ist es so wahllos. Und es ist halt, Archäologie ist, also, und Geschichte sowieso ist ja oft so wahllos, weil du ja manchmal einfach nicht bestimmen kannst, was überdauert und was nicht. Und was gefunden wird und was nicht. Und das ist so... Das finde ich halt, das fasziniert mich. Also deswegen habe ich es studiert und geliebt. Also ich liebe Geschichte nach wie vor. Ich wollte ja auch eigentlich mal, um wieder Träume zu erwähnen, Historikerin werden und habe es dann gelassen, weil auch da das Business nicht so geil ist.
Naja, im Prinzip bist du ja Historikerin.
Ich bin
Historikerin. Also du hast Geschichte studiert und wir reden ja auch bisweilen. Ja, eben. Also den Traum konntest du dir zumindest erfüllen. Du verdienst jetzt nicht unbedingt Geld damit, aber...
Ich würde es ein bisschen lower hängen. Ich habe zumindest den Traum erfüllt, dieses Studium abzuschließen. Mit einer guten Note, by the way. Aber ja, aber es ist schon, das finde ich halt so krass, so, ne? Dass du in die Vergangenheit guckst, ne? Und wir uns wahrscheinlich irgendwelchen Mist zusammenreimen, der dann, also wenn du jetzt mal überlegst, was wir so in den Müll werfen und Archäologen finden, also Kunsthistoriker gucken sich ja nur die schönen Sachen an und Archäologen befassen sich ja mit allem und auch dem Müll der Vergangenheit. Ganz oft ist es ja auch so, dass man Sachen findet, die auf den Müll geschmissen wurden. Stell mal vor, wenn man unseren
Müllgruben, die beste Fundgrube.
Ja, total.
Genau wie zugeschüttete Aborte.
Ja.
Ja, das ist, es gibt einen ganzen Zweig an Archäologie-ExpertInnen, die sich freuen, wenn sie in antiker Scheiße graben können. Tatsächlich, weil man so viel darüber erfährt, was die Leute gegessen haben, wie der Alltag aussah. Und das ist tatsächlich auch einen schönen Wechsel, den es so gab in der Archäologie und auch in der Geschichte, dass man viel weniger so ein bisschen diese Great Man History macht, ja, also bewusst auch Man, weil es ja oft genug leider Männer waren, sondern in den letzten, sage ich mal, 20, 30 Jahren auch vermehrt auf die Alltagsgeschichte geguckt haben. Also ich kann da sehr gut einen Blog empfehlen, A Collection of Unmitigated Pedantry oder ACOUP. Das ist ein Historiker, ein Althistoriker aus den USA, der sich sehr auch darum kümmert, wie hat man eigentlich beispielsweise Eisen hergestellt oder Stoffe, Textilien oder wie hat man Brot hergestellt, beziehungsweise wie hat man Nahrung angebaut. Und so, dass quasi sehr viel Schlaglicht wirft eben auf das Alltagsleben der Menschen. Und der Mann ist auch sehr bekannt dafür, dass er Sparta mal wirklich fies dekonstruiert hat. Zu Recht übrigens. Sparta war total schrecklich.
Ja, Sparta ist auch so ein gutes Beispiel. Also, ne, wir können jetzt ewig auf diesem Thema bleiben, ne?
Wir nörden ja, da ja beide um. Wir müssen da jetzt nochmal einen Abschluss zum Thema Träume finden.
Nee, aber was, ja, ich finde da gleich was. Aber was ich gerade nochmal sagen wollte, ist ja auch, dass, was ich zum Beispiel am allerkrassesten fand, war, als ich mich eben, also experimentelle Archäologie wiederum finde ich ganz spannend, weil da geht es ja darum, dass quasi anhand dieser alten Pläne und allem, was man gefunden hat, man versucht, das zum Beispiel nachzubauen oder nachzumachen. Und das hat natürlich dann nichts mit der historischen Quelle zu tun, aber in dem Prozess des Nachmachens kriegst du natürlich mit, was funktioniert und was nicht. Vor allem, wenn du versuchst, mit den Methoden zu arbeiten, die man quasi archäologisch-historisch nachweisen kann. Und da kannst du halt eben ganz viel rauskriegen. Das funktioniert natürlich nicht für alles, aber was für mich sozusagen auch inhaltlich nochmal so ein richtig krasses Moment war, war, als ich so ein pädagogisches Seminar gemacht habe zu so Museumspädagogik, wo es auch um mittelalterliche Küche ging. Und wo dir einfach erstmal klar wurde, wenn du so diese ganzen Filme siehst, denkst du dir immer, boah, das war so geil und mit dem Fest und so. Und wenn du dann dich aber mal mit beschäftigst, wie gekocht wurde in der Zeit, ganz ehrlich, dann würde ich gern immer noch lieber auf der Seite der Leute mit wenig Geld sein, weil die Leute mit viel Geld, da war Essen halt ein Statussymbol, ne? Und heutzutage kaufst du dir halt einen hässlichen großen SUV, weil alle einen hässlichen großen SUV haben wollen. Und damals hast du dann deinen fucking Flugvogel 10-mal auf 10 unterschiedliche Arten und Weisen gekocht, um zu beweisen, dass du es dir leisten kannst. Also der wurde dann quasi in den Ofen geschoben und ins Wasser geworfen und im Fett gebraten und da wurden dann alle Gewürze reingestopft, die man hatte und viel zu viel Pfeffer wurde benutzt und weiß ich nicht was, um zu zeigen, wir können uns das leisten. Ich will gar nicht wissen, wie widerlich der Scheiß geschmeckt hat, weißt du? Während dann eben, wenn man sich dann nämlich die Müllgruben aus den ärmeren Vierteln anguckt, wo du eben siehst, dass irgendwie, also ich meine, ich vereinfache das jetzt hier ganz, ganz enorm, wenn euch das interessiert, bitte lest dazu nochmal ein richtig gutes Buch, aber wo dann halt mit Kräutern gekocht wurde und mit anderen Sachen und du merkst so, also gerade unser Empfinden, was ist gesunde Küche, was ist reiche Küche, ne, das hat sich halt einfach total verändert.
Also hier nochmal an dieser Stelle die Empfehlung, ich glaube, ich hatte die schon in unserer ersten Folge gebracht für Tasting History. Ja. Ich hatte mir neulich nochmal das Video über Garum oder Liquamen, eine römische Würzsoße aus Fisch und Salz.
Hast du schon erklärt in diesem Podcast.
Ja, erwähnt. Und immer wenn dieser Mensch von der Videoserie alte Rezepte nachkocht, dann sagt er immer, er ist wirklich erstaunt, wie anders es schmeckt und wie fremd diese Geschmäcker sind, was ja auch zeigt, wieder, was uns von diesen Menschen unterscheidet natürlich, aber was uns natürlich auch wieder eint, weil die würden unser Essen auch ganz komisch finden von heute. Und manchmal sind es halt Sachen, die aber auch ganz normal sind, ne? Also oder ganz, ganz alltäglich sind. Also ja. Es ist, also Geschichte, total faszinierendes Thema. Wir müssen damit aber wir müssen dieses Thema jetzt erstmal beiseite schieben, Anni, weil wir haben uns da jetzt mega drin verloren. Ich könnte stundenlang mit dir drüber reden.
Ich würde dich gerne jetzt noch meine Frage fragen, ja, die ich dich fragen will.
Ich gucke auf die Zeit und denke mir, ich muss den Scheiß schneiden.
Naja, guck mal, eine Viertelstunde haben wir noch. So.
Ist okay.
Und zwar, was mich interessieren würde, ist, da habe ich nämlich auch schon drüber nachgedacht. Bei welchem Traum bist du froh, dass er gescheitert ist?
Ja, gescheitert, aber...
Also, oder dass er sich nicht erfüllt hat.
Ich hatte eine Zeit lang wirklich den Wunsch quasi, oder ganz lange Zeit hatte ich den Wunsch, schon Ende 20 irgendwie so eine Familie zu gründen. Ich wollte kein alter Vater sein. Also meine Mutter hat mich relativ jung bekommen, also für heutige Verhältnisse relativ jung. Und das war immer schön, irgendwie eine Mutter zu haben, die irgendwie immer noch selber ein bisschen aktiv ist, sage ich mal. Also ich möchte halt nicht oder ich wollte nicht irgendwie 60 sein, wenn mein Kind oder meine Kinder dann irgendwann studieren. Aber rückblickend bin ich tatsächlich relativ froh, dass das nicht der Fall war, weil das einfach zu Kompromissen geführt hätte, die ich hätte machen müssen, die ich nicht hätte machen wollen. Vor allen Dingen beruflich einfach. Ich habe, um mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, ich habe, ich glaube, in 8 Jahren so 6 Jobs gehabt nach dem Studium. Also ich habe meistens vielleicht ein Jahr in einem Job gearbeitet. Nicht immer unbedingt freiwillig, aber es hat sich halt so ergeben. Und wenn ich dann halt tatsächlich eine Familie gehabt hätte, wenn ich ein Kind gehabt hätte, dann wäre das weniger so möglich gewesen. Und ich meine, es war ja auch nicht meine Entscheidung, da gehört ja immer noch eine zweite Person dazu.
Habe ich auch gehört.
Ja.
Vor allem als Mann.
Nee, aber deswegen, also da bin ich rückblickend tatsächlich ganz froh, weil ich jetzt, glaube ich, eher eher die Situation habe, dass ich sage, nee, ich traue, ich bin jetzt in der Situation, wo ich sagen würde, nee, ich kann mir das tatsächlich eher vorstellen. Also ich meine,
du wärst in dieser Situation, es dir eher vorzustellen.
Ja, also ich werde mal sehen, wie das dann ab Juli ist, wenn dann mein Kind geboren ist, das jetzt gerade unterwegs ist tatsächlich. Und ich werde mir das dann nicht vorstellen können, weil das wird dann Realität sein. Und dann werde ich mal gucken, wie das so ist. Übrigens, Anni, noch eine schöne Sache, die mir passiert ist. Ich habe geheiratet.
Alter, das erzählst du mir jetzt? Herzlichen Glückwunsch.
Ja,
das wäre schon sowas, was man mal auch so zwischendurch mal kommunizieren kann.
Ja, aber ganz ehrlich, wir haben noch nicht mal Ringe. Okay. Das war, du musst dir vorstellen, wir hatten in einem Standesamt hier in Berlin, haben wir den Termin gemacht und der Termin war um 10. Ja, wir waren um 9:45 waren wir da, sind dann reingegangen, um 10 Uhr sind wir wieder rausgegangen, 70 Euro ärmer.
Aber verheiratet. Also, verheiratet.
Habt also
ihr den Namen, habt ihr einen Namen oder habt ihr zwei Namen?
Nee, sie behält ihren, ich behalte meinen. Das
okay.
Ist, das Kind kriegt dann ihren Namen und das ist okay so. Ich muss dann halt immer nur die Geburtsurkunde des Kindes mit mir rumschleppen.
Ja, ist als Mann echt scheiße.
Beziehungsweise einfach sagen, das ist mein Kind, ich habe Nachname XY und
ja, ja. Ist. Also das heißt, ihr hattet auch nicht mal eine Corona-gerechte Party, ihr hattet einfach gar keine Party.
Nee, also wir haben auch definitiv gesagt, also die Standesbeamtin hatte uns per E-Mail angeboten, halt entweder eine größere Zeremonie zu machen oder halt den Rechtsakt. Und dann haben meine Frau
ich wollte gerade sagen, deine Frau
uns angesehen und gesagt, ja, nee, dann machen wir den Rechtsakt und feiern das dann später, wenn Corona vorbei ist. Ja, ja.
Ich muss ja sagen,
war weird.
Ich bin ja jetzt selber nicht unbedingt hier, also naja gut, das hat sich mittlerweile auch geändert, aber es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich heiraten jetzt nicht unbedingt cool fand.
Ich habe es auch wirklich nur aus praktischen Gründen einfach gemacht. Ich sag immer, ich möchte den einen Urlaubstag haben, wenn mein Kind da ist.
Aber
ich habe wegen des einen Tag Sonderurlaubs. Nee. Nee? Ein Kumpel von mir hat, muss man sagen, in NRW, kann sein, dass es da noch andere Regelungen gibt, aber in NRW hat der mit seiner Freundin das Kind bekommen und durfte dann halt nicht frei haben, weil er ist ja nicht der Vater.
Aber könnt ihr nicht, wenn ihr geteiltes Sorgerecht und alles habt?
Keine Ahnung, ich wollte es nicht darauf ankommen lassen.
Okay, also weil soweit ich das weiß, geht das schon so, dass wenn ihr von Anfang an quasi sagt, geteiltes Sorgerecht, also das habe ich mir erzählen lassen von anderen Menschen in meinem Leben, die Kinder gekriegt haben, ohne zu heiraten. Na, ist ja auch egal. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Jetzt werdet ihr euch gegenseitig nicht mehr los, so leicht. Obwohl mit
ist
dem...
Ist okay, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist doch schön. Ich wollte nochmal zu deinem gescheiterten Traum, also er ist ja nicht wirklich gescheitert, weil du hast es einfach nur später gemacht.
Ja, ich habe es vor allen Dingen halt zu einem Zeitpunkt gemacht, der einfach, es gibt Leute, die können mit 28, 29 heiraten und, oder noch nicht mal heiraten, müssen sie ja nicht, ne, einfach eine Familie gründen. Das ist okay.
Es ist immer noch relativ spät, ne, also es gibt, früh heiraten, finde ich, ist so Anfang 20.
Ich war damals nicht in der Position, das einfach machen zu können, guten Gewissens. Beziehungsweise es hätte halt zu Kompromissen geführt, mit denen es mir heute wahrscheinlich schlechter ginge.
Ja.
Und deswegen bin ich ganz froh, dass das nicht geklappt hat. Aber wie ist es denn bei dir? Hast du Träume, die um die du nicht trauerst?
Ich wollte noch kurz einen Satz dazu sagen. Und zwar, ich finde, das ist auch was du jetzt sagen kannst, weil die Sachen eben trotzdem passiert sind. Ne? Also ich wollte auch immer junge Kinder haben. Mein Traum war eigentlich immer so mit 25. Das ist bisher auch nicht passiert, aus ähnlichen Gründen wie bei dir. Vor allem eben auch, weil du eben eine zweite Person brauchst, die da auch Bock drauf hat. Aber... Und jetzt bin ich an so einem Punkt, an dem ich manchmal dem nachtraure, aber manchmal eben auch denke, ich wäre aber nicht, wo ich jetzt bin, wenn das so gewesen wäre. Und ich meine nicht, dass das schlechter wäre, weil wahrscheinlich hätte ich dafür andere tolle Sachen gemacht, unter anderem auch dieses Kind oder die Kinder. Aber ich finde, die Entwicklung, die ich habe als Mensch und die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die mich auch zu dem gemacht haben, was ich bin und die mich hier hingeführt haben, wo ich bin, auch schön. Und das waren nicht immer nur positive Sachen, es war auch viel Schmerz und viel Trauer und viel, ich hätte es mir anders gewünscht, aber es hat mich eben zu dem gemacht, der ich bin und darüber bin ich eigentlich ganz glücklich. Und auch wenn sozusagen ich jetzt nicht im Juli ein Kind kriege und ich immer noch Kinder haben will, ist das trotzdem ein Gefühl, was mir dann auch manchmal dann, das abmildert die sozusagen die nicht so positiven Gefühle, dass es eben noch nicht so weit ist, dass das auch passiert mit dem Familiengründen. Und das ist aber auch eine gute Überleitung zu dem Traum, über den ich nachdenken musste, weswegen ich diese Frage mit dir besprechen wollte, nämlich nach den ganz anderen Träumen, die wir schon diskutiert haben und die aus diversen Gründen dann nicht geklappt haben, hatte ich halt eine Zeit lang mit einer Freundin eben den Plan, mich selbstständig zu machen und einen Foodtruck zu gründen in Hamburg. Einer der Gründe, warum ich hier gelandet bin. Und es war wirklich sehr konkret. Also wir haben über Geld gesprochen, wir haben erste quasi Weiterbildungskurse gemacht und hatten uns mit den Details. Und es hat dann aus...
Ich kann bestätigen, dass das sehr konkret war.
Und es hat dann aus diversen Gründen nicht geklappt. Also es waren... Und wir wollten beide unser Studium beenden und haben unterschiedlich lange dafür gebraucht. Und ich war dann in Hamburg und musste halt irgendwie Geld verdienen und weiß nicht was. Das muss man jetzt nicht alles aufzählen. Es hatte sicherlich auch noch persönlichere Gründe, dass es eben auch sehr herausfordernd ist, mit jemandem sich selbstständig zu machen. Und natürlich auch was ist, wo du sozusagen auch viel darüber nachdenkst. Aber ich bin wirklich froh, dass wir es nicht gemacht haben, dass es nicht geklappt hat aus all diesen Gründen. Nicht, weil ich nicht daran glaube, dass die Freundin und ich das super gemacht hätten, sondern weil... Ich glaube, dass ich damit sehr unglücklich geworden wäre, weil ich einfach auch mittlerweile schon oft gesehen habe, wie schwer es ist, gerade in der Gastro zu bestehen und gerade Foodtruck, das war also vielleicht nochmal so zum Hintergrund, als wir die Idee entwickelt haben, war das relativ neu, dieser Trend und es gab, glaube ich, in Berlin vielleicht so 3 oder 4 und in Hamburg 1. Und innerhalb von 2 Jahren gab es 10, ne? Und es gibt immer noch keinen Foodtruck, der das macht, was wir machen wollten, aber... Also allein die Schulden, die wir hätten aufnehmen müssen, allein der Hassel, der dahinter steht und auch der ganze Druck und auch vor allem wie viel, also ich meine, ich bin jetzt auch jemand, der viel arbeitet und auch mal Überstunden macht und weiß ich nicht was, aber nichtsdestotrotz kann ich irgendwann auch abschalten und selbstständig machen, da hängt einfach was anderes dran und ich bin einfach wirklich froh in dem beruflichen Feld, in dem ich jetzt gelandet bin, mit dem Job, den ich jetzt habe und auch mit dem Entwicklungspotenzial, den dieser Job hat. Ich bin so froh, dass das Leben da dazwischen gefunkt ist, obwohl das trotzdem bestimmt cool gewesen wäre. Auch.
Ich bin mir auch sicher, so ein bisschen von den Erfahrungen, also von den Seminaren und so, die ihr gemacht habt, da profitierst du mit Sicherheit heute noch von der Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. Also so ist es nicht, aber ja, ich meine...
Du meinst?
Es konnte keiner wissen, dass, außer natürlich die Expertenkommission mit dem Planspiel vor 6 Jahren, dass eine Pandemie kommt. Aber ja, das hätte es heute auf jeden Fall noch mal schwieriger gemacht.
Ja, wobei die Foodtrucks haben ja noch einen besseren, die Foodtrucks sind ja noch besser aufgestellt als die feste Gastronomie, weil die Foodtrucks ja mobil sind und Takeaway machen.
Aber also vielleicht wärt ihr auch jetzt schon auf dem Weg gewesen, dass ihr selbst nicht mehr hättet hinter der Theke stehen müssen. Aber ja, nee, es ist ein sehr Gastro-Foodtruck, ist ein, vor allen Dingen in einer Großstadt, ist ein sehr anstrengendes, ein sehr wechselhaftes Business. Insofern, glaube ich auch, bist du.
Und ich glaube einfach auch. Dran, so. Dass es, da, und da schlagen wir den Bogen zum Anfang dieses Gesprächs, dass es eben nicht wie bei vielen anderen der Traum gewesen ist bei mir, ne? Sondern es war halt, mein Leben ist ja so in Phasen, wie ja meine engeren Freunde auch wissen und auch mein Freund weiß. Und auch bei Träumen hatte ich halt Phasen. Und das wäre halt auch eine Phase gewesen. Das Problem ist nur, wenn du dich selbstständig gemacht hast, dann kannst du halt nicht sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ne? Sondern du musst es dann halt durchziehen und ich glaube, das ist halt so, das ist ein Vorteil, so flexibel in Anführungsstrichen zu sein, weil du bist natürlich auch anpassungsfähig, aber es ist halt auch ein Nachteil, wenn du Bock hast, was zu erreichen, weil dein Interesse halt irgendwann schwindet und dann bist du im schlimmsten Fall eben in so einer Situation gefangen, aus der du dich so schnell nicht rausschaufeln kannst oder an die Schulden geknüpft bist und es ist ja nicht so, als hätte ich sozusagen schon Schulden in meinem Leben, dadurch, dass ich einen Studienkredit aufgenommen habe, den ich ja auch abzahlen muss und so. Also es wäre jetzt kein Problem gewesen, aber es wäre halt, selbstständig sein ist halt hart, vor allem in der Gastro. Die meisten Restaurants oder gastronomischen Unternehmen überleben, glaube ich, die ersten 2 bis 5 Jahre nicht. Und bin ganz froh, dass ich diesen Stress nicht mitgemacht habe.
Und jetzt stell dir vor, du hättest ein Kind.
Und dabei noch ein Kind kriegen, ja, um Gottes Willen. Na, vor allem dabei eine Beziehung führen, wenn du 16, 17 Stunden am Tag arbeiten gehst und vor allem bei einem Foodtruck stehst du ja, also wir wollten so ein bisschen in die Frühstücksrichtung gehen, das heißt, da musst du halt um 5 aufstehen oder um 4, das ist halt, das muss man halt auch wollen.
Ja, als jemand, der regelmäßig 9 Monate lang in einem dieser Jobs um 4.30 Uhr morgens am Schreibtisch sitzen musste, in einem Büro, um Zeitungen zu lesen, kann ich dir bestätigen, ja, das ist anstrengend. Machbar, aber anstrengend.
Ja, wobei, ich bin ja schon eher so ein früher Vogel, wenn es um Arbeit geht. Wobei ich in letzter Zeit feststelle, und vielleicht liegt das gerade an der aktuellen Situation mit meiner Mutter und so, aber dass ich zurzeit echt gerade eher zur Nachteule werde. Also jetzt nicht im Sinne von, dass ich nachts arbeite, aber im Sinne von, dass meine produktivsten Stunden nicht mehr der Morgen sind, sondern eher der Nachmittag, was ich ganz interessant finde.
Also wenn es um tatsächlich um kreative Arbeit geht, dann brauche ich die Nacht. Es ist bei mir einfach so gewesen, als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe und so weiter. Ich habe meistens wirklich die produktivste Zeit gehabt zwischen 20 und 0 Uhr. So, diese 4 Stunden, oft dann natürlich nochmal bis 1 bis 2 oder sowas, dank grünem Tee.
Fockeberg Power, sage ich nur.
Danke, Teek Schwender in Trier, in der Innenstadt. Also in dieser Zeit habe ich immer sehr konzentriert arbeiten können, auch einfach, weil diese ganze Last des Tages, du musst vielleicht noch einkaufen, du musst kochen, du musst dies und das machen, dich mit Freunden treffen oder was weiß ich nicht was, du hast irgendwelche Verpflichtungen, arbeiten. Die sind dann weg und deswegen kann ich abends wirklich, wirklich gut arbeiten und vor allen Dingen in Ruhe arbeiten. Also morgens arbeiten, natürlich, das geht auch, das muss einfach gehen. Aber ich merke es zum Beispiel am immer Wochenende, wenn ich zum Beispiel unseren Podcast schneide oder den Podcast mit Max schneide, dann versuche ich das auch immer so ein bisschen morgens zu machen, einfach um dann den Rest des Tages, um das wegzuhaben. Aber das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwerer, weil es einfach zu viel Ablenkung gibt. Der Tag ist zu sehr aufgebrochen. Ich bin ja leider Gottes jemand, der, wenn er weiß, in 2 Stunden habe ich einen Termin, ja, dann fange ich das jetzt nicht mehr an, der halt so denkt, der das im Hinterkopf hat. Und deswegen abends ist für mich tatsächlich so, wenn es um kreative Arbeiten geht, die Zeit, die ich dann gerne brauche. Und deswegen, kann ich das nachvollziehen.
Ich muss sagen, bei mir geht das, wenn ich auf der Arbeit bin, geht das. Da kann ich mich dann auch, wenn ich in 2 Stunden Termin habe, irgendwie gut motivieren. Außer es ist jetzt so eine Viertelstunde vorher, ne? Weil da kannst du eh nicht mehr ordentlich anfangen. Privat ist das nicht so schlimm. Es ist mehr so dieses, was mich wirklich fertig macht, ist, wenn ich einen freien Tag habe und den so zum Auftanken nehmen will und dann einen Termin habe. Und dann stresst mich das schon 5 Stunden vorher zu wissen, ich kann mich in 5 Stunden nicht mehr frei entscheiden, selbst wenn ich Bock drauf habe. Also, und selbst wenn ich es dann mache, habe ich meistens, denke ich, so ist cool. Also, ne, weil meistens macht man ja dann auch vielleicht was Schönes am Wochenende, so wie sich mit jemandem treffen oder einen Podcast aufnehmen oder was spielen oder weiß ich nicht was. Aber so diese 2 Stunden vorher, wo ich denke, ich habe da prinzipiell, ich weiß, dass ich das dann gut finde, aber weiß ich denn, was ich gerade noch geiler fände? Weiter auf der Couch zu liegen und meine blöde Serie zu gucken.
So, Anni, was nehmen wir denn mit? Wir müssen uns mal wieder kreativ mitteilen, irgendwie.
Wir könnten
also
ja
jenseits
auch,
dieses Podcasts.
Wir könnten ja auch den Waschsalon im Podcast schreiben. Und dann haben wir die Dokumentation der kreativen Reise.
Ja, das können wir gerne machen, wenn wir jemanden finden, der diese Scheiße für uns schneidet, weil ich bin langsam am Limit.
Nee, das ist auch eher so, war jetzt auch mehr so eine lustige Idee von mir. Nein, ja, das sollten wir auf alle Fälle machen. Das kriegen wir auch alles hin, bevor dein Kind im Juli kommt, ne?
Naja, ich sag mal so, ich bin dann in Elternteilzeit und ich weiß. Ich muss ja sagen, eine Sache, von der ich bewusst Abstand genommen habe, was Männer wohl so gerne machen, diese Art von Selbsttäuschung, ist zu sagen, ja, ich bin dann in Elternteilzeit, da habe ich ja Zeit.
Ich habe mir auch sagen lassen, dass man gerade als junge Eltern nicht so viel Zeit hat für andere Sachen.
Nee, ich gebe mich der Illusion auch nicht hin. Dieses Kind wird sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, einfach indem man es schlafend halten will. Insofern mache ich mir da keine Illusionen, aber vielleicht fällt ja dann doch noch irgendwie mal ein Stündchen oder zwei ab, in denen wir uns so zwischen 3 und 4 Uhr morgens, während ich das Kind in den Armen irgendwie wieder in den Schlaf summen muss, dass wir noch mal irgendwie uns.
Ich muss mal die alten Waschsalon-Notizen gucken. Ich habe da auch richtig Bock drauf. Der Waschsalon,
ich glaub,
war da richtig
einen
gute
Google-Doc,
Idee.
Oder?
Ja.
Also
ich bin auch
immer
noch. Die Frage ist nur, wo?
Anni und ich haben eine Folge geschrieben. Ich überlege, ob wir die vielleicht zugänglich machen oder nicht. Ich weiß es nicht.
Lass uns noch mal drauf gucken, wie gut es wirklich ist.
Ich bin der Meinung, es ist gut. Ich bin der Meinung, es ist gut. Ich meine, ich glaube, es ist für Leute, die von außen drauf sehen, nicht ganz so verständlich, weil sie nicht so die Ideen haben, die wir mit den Charakteren verknüpfen. Aber ich finde, die Waschsalon-Folge, die wir geschrieben haben, nee, das ist...
Und ich weiß, die ist ja in meinem Kopf, drauf, so. In meinem Kopf findet die ja immer noch in der Straße in Wilhelmsburg statt, weil da gibt es nämlich so einen Waschsalon, der perfekt passen würde. Den habe ich mir immer vorgestellt beim Schreiben. Was wollte ich sagen? Also bitte tut mir den Gefallen und mach das nicht so, dass du Elternzeit nimmst und dann in den 2 Monaten, wo du Elternzeit nimmst, geht ihr dann reisen und macht schöne Sachen miteinander. Sondern könntest du mir bitte den Gefallen tun, nur mir, ganz persönlich, dass du in deiner Elternzeit dich um dieses Kind kümmerst und den Stress mitkriegst, damit ihr beide wisst, wie scheiße das ist mit so einem kleinen Kind und gegenseitig Verständnis füreinander aufbauen könnt, weil sonst muss ich im Strahl kotzen.
Ich nicke hier enthusiastisch. Okay. Nein, nein. Ich hatte kurz überlegt, ich habe bei einem Rollenspielverlag habe ich 1-2 Sachen übersetzt und das hat mir sehr Spaß gemacht und ich würde gern mehr Sachen übersetzen und ich hatte schon überlegt, ihnen zu schreiben, hey, ich habe da ein bisschen Zeit, aber ich habe bewusst gesagt, nee, weil dieses Kind wird Zeit in Anspruch nehmen. Und vor allen Dingen ist mein Anspruch an mich ja auch, das zusammen mit meiner Freundin, Frau, Mutter meines Kindes zu machen, eben nicht diese typische Dynamik einer konservativen Familie, dass sich die Frau halt mehr um das Kind kümmert als der Mann. Eben das möchte ich eigentlich ja nicht haben. Und deswegen habe ich auch jetzt nicht mir irgendwelche Projekte vorgenommen oder sowas für diese 1,5 Monate ungefähr, die ich dann in Elternzeit bin und danach also wir haben so ein Elternteilzeitmodell geplant, dass wir beide dann wieder arbeiten gehen nach der normalen Zeit. Und ich werde jetzt auch in den Tagen, in denen ich dann Zeit mit dem Kind verbringen werde, auch jetzt nicht groß irgendwas anderes machen, als außer vielleicht unseren Podcast schneiden, wenn das Kind mal schläft.
Das fände ich schön, wenn der Podcast weitergeht, auch wenn du frisch gebackener Vater bist. Aber auch ich habe da Verständnis, dass ihr vielleicht erstmal euch um eure kleine neue Familie kümmern wollt. Und das finde ich okay.
Aber das ist ja genau eine der Kompromisse, die ich meine. Ne? Ja. Also so, meine bleibe jetzt erstmal bei Freundin. Meine Freundin.
Die ist schon
und
deine Frau jetzt. Deine Frau. Frau. F-R-A-U.
Meine Angetraute.
Deine Lebensgefährtin.
Die jedenfalls und ich, wir haben uns halt schon so ein bisschen drüber unterhalten und ich bin mir halt auch bewusst, dass ich manche Sachen vielleicht nicht mehr weitermachen kann, aber mir andere Sachen halt auch sehr wichtig sind. Also so, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, diese Pen and Paper, diese Tabletop-Rollenspiel-Sachen, die sind mir wichtig. Mein Sport ist mir wichtig. Sport ist auch für meine
Frau.
Gefährtin, für die Mutter, wichtig.
Für die Mutter. Ihr könnt ja so Baby-Yoga machen.
Vielleicht, ja, eher mache ich Baby-Stemmen, so mit dem 5 Kilo schweren Kind oder so, keine Ahnung. Ja, auch dieser Podcast ist mir wichtig, der Mehrspieler-Podcast mit Max, das ist mir auch wichtig, das sind so Sachen, die ich gerne behalten würde und alles andere müssen wir dann halt mal gucken. Das ist mir halt sehr bewusst und deswegen, das sind eben diese Kompromisse, von denen ich auch, die ich meinte und Kompromisse auch einfach, was Mobilität angeht. Ne? Ich bin ja damals, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ich bin ja damals von München nach Berlin gezogen, weil ich es konnte einfach. Ne, weil ich mich in München nicht wohl gefühlt habe und in Berlin wusste, habe ich ein paar Leute, zu denen ich anknüpfen kann. Das hätte ich halt nicht gekonnt. Ich hätte nicht einfach ein Kind irgendwie aus seiner Situation rausnehmen können, abgesehen davon, dass natürlich die Mutter da auch noch eine Rolle gespielt hätte.
Naja, aber ich glaube, bis die in die Kita gehen, kann man das, glaube ich, noch relativ gut, so ein Ortswechsel.
Naja, Spoilerwarnung, das haben die Mutter und ich ja auch vor.
Oh, wo wollt ihr denn hin?
Dass wir, naja, also wenn das Kind vielleicht aus der Kita raus ist oder so, spätestens dann aus Berlin wegzuziehen, wohin ist halt
in
dann
die
Frage, wo wir einen Job finden.
Hamburg ist eine gute Ecke. Ich würde mich freuen.
Ja, du weißt aber, wie gut die Wohnungssituation in Hamburg ist.
Na, ihr könnt ja in den Hamburger Speckgürtel ziehen. Der ist auch gar nicht teuer. Und dann, also Harburg, da kriegt man eine gute Wohnung. Da würde ich euch besuchen und das Kind zitten.
Dann wohnst du auf der falschen Seite der Elbe. Nee, ich weiß es nicht. Also,
nee, ich wohne auf der richtigen Seite. Angeblich. Ja. Ich meine, mir ist das egal, Hauptsache Hamburg, aber die Hamburger sind da ein bisschen anders drauf, du.
Nee, dann wohnt man in Harburg ja angeblich auf der falschen Seite der Elbe. Hat zumindest, wie heißt da der Autor von Fleisch ist mein Gemüse?
Ja.
Heinz Strunk.
Ja, ja, ja. Mein Freund sagt das auch immer. Das sind diese Ur-Hamburger, die total vorteilsbelastet sind. Das ist wie Ost- und West-Berlin. Das kannst du einfach nicht mit Logik argumentieren. Also,
was ich jedenfalls sagen wollte, mein Favorit wäre tatsächlich, glaube ich, Erfurt. Da sind wir wieder. Aber da müssen wir halt einfach mal gucken, ob das vom Job her passt. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Frage. Aber das ist auch wieder so ein Kompromiss, zu dem ich halt jetzt bereit bin.
Das Leben besteht aus Kompromissen und wichtig ist, dass man lernt, damit zu leben.
Und auch zu akzeptieren, ja. Dass der Punkt, an dem man ist, auch okay ist.
Ja, ich finde auch ein bisschen mehr das Jetzt und ein bisschen mehr weniger Zukunft und Vergangenheit. Außer wenn es um Klima geht, da möchte ich gerne.
Ja, zum Beispiel, das wollte ich gerade sagen. Also aber Zukunft ist auch schon wichtig.
Zukunft ist auch wichtig, aber wir müssen jetzt hier mal einen Abschluss finden und ich will dir jetzt mal vorschlagen, wie diese Folge heißt. Und du kannst mal sagen, wie du das findest. Archäologie, gescheiterte, in Klammern, Träume und Alkohol.
Ist mir ein bisschen zu kompliziert, aber können wir als Working Title erstmal behalten.
Mach
einen. Ich würde eher sagen, Geschichte. Geschichte, Träume und Alkohol.
Ja, aber ich finde, Geschichte ist so, da assoziieren die Leute, naja, wir können Geschichte.
Wir können nochmal, ja, ja. Aber nee, prinzipiell finde ich es okay. Ich würde halt nur nicht gescheiterte Träume nehmen. Ich glaube, das funktioniert auch nicht so gut mit dem Dateinamen, was.
Nee, du musst ja das Ding nicht so benennen. Das geht darum, was in unserem Blog steht, wo man das Ding hören kann, Herr Johannes.
Anni, es hat mir eine große, große Freude bereitet, heute mit dir zu sprechen. Vielen Dank dafür,
dass du
herrlich. Zeit genommen hast. Ihr merkt auch hoffentlich, dass wir irgendwie ein bisschen besser heute drauf waren als letztes Mal. Das war irgendwie, die Folge war gut, glaube ich.
Ich fand, die Folge war auch gut, aber sie war so ernst und wir wollen ja gar nicht so ernst sein.
Nee. Und ich meine, Hannes Wittmer hat sie auch gehört.
Ja,
und dann fühlen wir uns
so
ein bisschen,
so glücklich
klopft
gemacht.
Unser kleines Herzchen, ja.
Ich habe das auch ganz vielen Leuten begeistert erzählt, dass Hannes Wittmer unsere Folge gehört hat und sie auch noch gut fand. Ich fand das auch so nett, dass er sich die Zeit genommen hat und uns dann auch noch was geschrieben hat und dass er sich wirklich überhaupt die Zeit genommen hat, die Folge zu hören, weil die war ja auch nicht kurz. Also das hätte ich niemals erwartet also sagen Sie mir es nicht so, ich will gar nicht ihm unterstellen, dass ich das nicht von ihm erwartet hätte, aber es ist ja so, ich meine, wir haben alle Sachen zu tun, der kriegt bestimmt nicht nur von uns Anfragen wegen irgendwas und deswegen fand ich es einfach total schön und es waren auch schöne Sachen, die er uns gesagt hat und es hat mir auf alle Fälle den Tag versüßt.
Genau, also hier nochmal der Hinweis, ne? Das Intro, das Outro ist der Song Eulen nach Athen, glaube ich, von Hannes Wittmer aus dem Album Das Ende der Geschichte. Hannes Wittmer, toller Singer-Songwriter, auf jeden Fall zu empfehlen. Hört euch den mal rein. Nein,
an.
Hört euch den mal an, zieht euch den mal rein. Anni wird das verlinken und ich sag jetzt schon mal auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Anni. Und macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Weil ich sonst nicht verstehen kann, erklär ich mir den Krieg. Dass hier unser Eisberg ist, spiel ich uns die Musik.